Ich begrüße Sie zur Vorlesung der Geschichte und Ästhetik der audiovisuellen und digitalen Medien Teil 2. Ich habe heute dieses große Mikro, weil das andere irgendwie nicht geladen wurde. Wir haben die letzten Wochen gesehen, dass Computerspiele interaktive Animationsfilme sind. Also die haben Bilder, sie haben Erzählungen und sehr viele Elemente aus filmästhetisch übernommen. Aber natürlich sind Computerspiele noch mehr. Also darüber hinaus, sie haben natürlich den Charakter von Animationsfilmen, den man beeinflussen kann, aber es ist auch irgendwie bekannt, dass das in der Regel der schwächere Teil von Spielen ist. Es hat sich in den letzten Jahren ein bisschen gebessert, aber Spiele sind narrativ meistens gar nicht so spannend, beziehungsweise dort, wo sie spannend werden, nehmen sie dem Spieler die Kontrolle über die Geschichte und die Entwicklung ab. Und auch über die Kameraeinstellungen, also überall, wo man als Filmregisseur eine Geschichte mit tollen Bildern erzählen will, lässt man den Spieler am besten nichts machen, weil er sowohl die Bildeinstellung verhaut, als auch die Geschichte nicht in der Richtung weiterbringt, wie das geplant ist. Deswegen also gibt es so ein Spannungsfeld zwischen Spiel und Erzählung und Narration, was wir jetzt schon so ein bisschen uns angeschaut haben. Ab jetzt geht es aber um den zweiten Teil, nämlich die ganzen Fragen der, was macht ein Spiel eigentlich zu einem Spiel? Unabhängig davon, dass man damit auch in Bildern Geschichten erzählen kann. Und das ist jetzt der Bereich der Ludition, ein Kunstwort, was aber ähnlich wie Audiovision und Narration auf Ion endet und vom lateinischen Ludus sich ableitet und damit die gleiche Erklärung beansprucht wie die anderen Bereiche und bei Betrachtung von Spielen häufig sogar bei der Abwägung eher Geschichten erzählen oder eher ein Spielerlebnis haben, fällt dann doch das Ergebnis häufig zugunsten des Spielerlebnisses aus und ein Spiel wird daran gemessen, ob es das gut umsetzt. In den letzten Jahren gibt es halt vermehrt Spiele, die sehr wenig ludische Elemente haben und wirklich mehr so auf diese Player Experience Wert legen. Und genau an denen entzündet sich auch immer die Frage, was ist eigentlich noch ein Spiel und ab wann ist nur eine Interactive Experience und ab wann nicht. Aus genau diesem Grund, weil es dann Fraktionen gibt, die meinen, ein Spiel muss aber mindestens diese und jene Elemente haben. Ich habe hier die Zentralen mal in der Reihenfolge des heutigen Auftretens zusammengefasst. Also Spielregeln braucht, es braucht Spieler, es braucht eine Spielumgebung, Ereignisse, Abläufe, Ziele etc. Also ich verlese das jetzt nicht, weil ich das im Folgenden machen werde. Und erst wenn das vorhanden ist, kann man von einem Spiel sprechen. Und da taucht jetzt der ganze narrative Block nicht auf. Im Hintergrund sehen Sie ja Pong, das erste industrielle Computerspiel, was in den Arcades auftauchte. Und das hat eine ganz simple Regel, ganz simple Mechaniken, aber ist irgendwie eines der am besten funktionierendsten Spiele seit nunmehr 40 Jahren, funktioniert das sehr gut. Also immer wenn man es aufbaut, finden sich Leute, die da sehr viel Spaß mit haben und viel Zeit mit verbringen. Von der narrativen Seite und auch von der audiovisuellen Seite ist da allerdings wenig zu holen. Wir fangen mal vorne an. Jedes Spiel definiert sich über Regeln. In Computerspielen im Vergleich zu Brettspielen sind das Algorithmen und Daten. Also in der Regel, es muss ja irgendwie implementiert werden in einem Computerspiel. Das unterscheidet sich auch von den Brett- und Kartenspielen. Komme ich gleich noch drauf. Also Regeln definieren Figuren, Umgebungen, Gegenstände unter anderem. Also das wären so die statischen Elemente. Sie definieren aber auch die Handlung, mögliche Handlungen, mögliche Abläufe im Spiel und Ereignisse, die eintreten können. Und Sie sehen hier mal zwei Regeln vom Pong. Es war ja die allerliebste Regel. Also es gibt Deposit Quarter, ist Teil 1, es ist aber mehr so eine performative Aufforderung. Hier gib uns Geld, Ball will serve automatically, dann geht es sofort los und jetzt kommt die Regel für das Spiel, avoid missing ball for high score. Also ne, nicht den Ball verfehlen, dann gibt es den höchsten Punkt. Das ist die einzige Regel, die auf dem Pong-Automaten drauf stand und die ist bis heute in ihrem Minimalismus genauso faszinierend wie das Spiel selber, avoid missing ball for high score. Das ist das einzige Spielziel. Man muss halt den Ball so oft wie möglich treffen und das müssen beide machen und dann entsteht dadurch das Spiel. Bei Space Invaders auf der linken Seite ist es schon ein bisschen mehr. Es wird definiert, wie viele Spieler spielen können, one or two players, aber das ist kein Multiplayer, sondern abwechselnd. Insert Coins, ganz klar. Select one or two player game und dann to move laser base left or right, operate the control lever, to fire laser, push fire button. Also da werden so die Aktionen, was können Sie eigentlich machen? Sie können sich bewegen und Sie können irgendwie feuern. Und dann gibt's noch so ein paar Ereignisse. Wenn Sie das UFO treffen oben, das Rote, dann gibt es einen Mystery Score, also irgendeine Punktzahl, wo man nicht genau weiß, wie die zustande kommt. Ab 1500 Punkten gibt es ein neues Leben. Das Game Over erscheint, wenn die Laserbase dreimal getroffen wurde oder wenn die Invader unten ankommen. Und im Zwei-Spieler-Modus wechseln die Spieler ab und dann werden noch die Punkte für die einzelnen Figuren aufgelistet. Das sind so Regeln, kann man sagen, das kann man so lesen, dann weiß man, auf was man sich einlässt. Meistens liest man die erst, nachdem man so ein Arcade-Spiel gespielt hat, weil man nichts versteht. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der erst die Regeln studiert und dann einen Quarter eingeworfen hat. Man guckt halt anderen zu und dann weiß man ungefähr, wie es geht. Ist bei Pinball- und Flipper-Spielen ja auch nicht anders. So, aber jetzt kommt der große Unterschied. Im Vergleich zu Analogspielen sind Computerspielregeln nicht verhandelbar. Beim Fußball, was sagt mal jemand beim Golfspielen? Wenn es beim Golfspielen wirklich nur darum ging, den Ball in das Loch zu kriegen, dann könnte man ihn ja am Abend vorher einfach dorthin tragen. Und beim Fußball auch. Wenn es nur darum ging, den Ball ins gegnerische Tor zu befördern, dann könnte man ihn einfach nehmen und dorthin tragen. Das wird nicht gemacht. Man kann es aber machen. Und dafür gibt es jetzt eine Menge soziale Konstellationen, die dafür sorgen, dass die Regeln nur mit dem Fuß und eben auch nur während der Spielzeit und alles, was man nicht machen darf, dass das eingehalten wird. Und die ganzen gelben und roten Karten zeigen auch immer, faul heißt Regel übertreten. Und auch das ist noch geregelt. Also es gibt noch Regeln für die Regelübertretung, aber das muss dann auch von einer unabhängigen Instanz überprüft werden. Das ist enorm aufwendig, in Brett- und Kartenspielen oder Sportspielen auf das Einhalten der Regeln zu achten. In der Regel, man geht da, ich sag mal in der Regel, das ist jetzt etwas irreführend, also man geht davon aus, dass die Spieler die Spielregeln verinnerlicht haben und sich auch daran halten, aber gerade wenn es um was geht, also um Geld, Ruhm, Macht, Anerkennung oder Auf- und Abstieg, muss man auch davon ausgehen, dass alles unternommen wird, was außerhalb der Regeln steht, um das Ziel zu erreichen. So, also es gibt Spielverderber und es gibt Falschspieler und gegen die muss man sich irgendwie im Vorsehen, indem man dafür sorgt, dass die Einhaltung der Regeln kontrolliert wird. In Computerspielen übernimmt diese Funktion der Computer. Man kann cheaten und den umgehen, auch den Computer, dann patcht man irgendwas nach oder sucht irgendeine Lücke in der Implementierung. Aber der Computer ist dafür verantwortlich, die Spielregeln zu überwachen. Und da gibt es die Möglichkeit nicht, wir nehmen in FIFA den Ball und tragen ihn ins gegnerische Tor. Das wird Ihnen gar nicht angeboten als mögliche Handlung, dann können Sie es auch nicht umsetzen. Und insofern spricht man bei Computerspielen anstatt von Regeln häufig auch von Mechaniken. Das ist so ein bisschen wie beim Basketball. Dort können Sie auch verhandeln, wie lange darf jemand den Ball festhalten, mit wie vielen Fingern und Händen und wie viele Schritte darf er damit gehen. Das muss überwacht werden. Aber niemand muss überwachen, dass der Ball, wenn er losgelassen wird, nach unten fällt. Das gehört einfach zur Konstitution des Spiels dazu. Das ganze Spiel basiert darauf, dass Bälle nach unten fallen und dann auch wieder abprallen. Das sind alles so physikalische Eigenschaften des Balles, die man als Mechanik bezeichnen kann. So, und die Mechanik der Physik gilt im Basketball wie im Fußball. Da muss auch keiner darauf achten, dass das alles seine Ordnung hat. Und darauf setzen dann die Regeln als soziale Vereinbarung. Und bei Computerspielen, da dort nichts verhandelbar ist, erstmal, kann man statt Regeln auch gleich von Spielmechanik reden. Es gibt aber Verhandlungen in Spielen. In Counter-Strike wird nicht Spawn-Camping betrieben. In Halo werden die Banshees vermieden. Also man einigt sich, keine Sniper. So, wir spielen jetzt mal ohne Sniper das Spiel. Das ist eine soziale Übereinkunft. Und wenn die gebrochen wird, dann ist die Empörung noch immer groß. Wir hatten doch gesagt, dass wir das diesmal so machen. Das wäre dann so eine soziale Regel. Oder bei League of Legends, wie man irgendwelche Figuren auf welchen Lanes verteilt. Das sind Übereinkünfte der Gruppe untereinander. Das heißt noch nicht mal, dass man sich auf jeden Fall dran halten muss, aber das sind Konventionen. Und da entsteht dann auch wieder so irgendwie sozialer Druck, dass man sich an diese Konvention hält und das entsprechend macht. Aber dass wir jetzt einfach mal übers Feld fliegen oder den Fog of War aufheben, das ist keine Regel, weil man da gar nicht die Entscheidung hat, sich auch anders zu verhalten. So, das wäre das Erste. Und in Computerspielen sind Regeln immer implementiert. Das sind also Regeln jetzt als Spielmechaniken und die anderen sind sozial vereinbart. Aber die implementierten, das sind jetzt die, um die es im Folgenden geht, immer in Form von Algorithmen und Datenstrukturen, weil das die einzige Art ist, wie Computer überhaupt agieren können. So, und was wird jetzt, deswegen habe ich die Regeln an den Anfang gestellt, was wird jetzt durch die Regeln definiert? War ja schon gesagt, die Spieler und die Spielmodi. Und jetzt kommen diese ganzen Begriffe, mit denen man Spiele analysieren kann, insbesondere Computerspiele, aber solche Begriffe gelten auch für Analogspiele. Also es gibt die Möglichkeit Single Player versus Game, ein Spieler gegen das Spiel. Das ist so das Klassische, aber inzwischen gibt es eine Menge Spiele, wo man halt auch sagt, nein, wir wollen aber mehrere Spieler haben. Und das hat man bei Pong auch schon gesehen und schon Tennis for Two, also dieses Spiel auf dem Radarbildschirm in dem Physiklabor, waren zwei Multiplayer-Spiele, Spieler, Player versus Player. Das ist sehr häufig bei frühen Spielen, die in der Analogie aus Sport häufig kamen, also ein Rennspiel oder ein Tennis oder Fußball oder Basketball. Und da waren immer mehr Personenspieler vorgesehen, sodass es schon sehr früh mehr Multiplayer-Spiele gibt. Dann hat man seltener, aber nicht uninteressanter Multiple Individual Player versus Game, wo mehrere Spieler gleichzeitig spielen gegen das Spiel. Typisches Beispiel ist World of Warcraft, so der Story Mode, wo jeder in der Welt den anderen sieht, aber letztlich alleine diese Quests bestehen muss. Es gibt die Möglichkeit, da zusammenzuarbeiten, aber gerade in diesen Multiplayer-Online-Games sieht man, okay, da vorne wird jetzt gerade der Boss bekämpft, jetzt muss ich anstehen. Wie in so einem Vergnügungspark stellt man sich in die Schlange und man weiß, wenn der besiegt ist, nach einer Minute kommt er wieder, dann bin ich dran. Da gibt es Kooperationen, sind möglich, aber in den Singleplayer-Modes, also wo jeder seine Quests bestehen muss, um seinen Charakter irgendwie hochzubringen, ist es unüblich. Höchstens man chattet mal oder man tauscht irgendwas aus. Dann gibt es Unilateral Competition, mehrere gegen einen. Das ist so das Scotland Yard-Prinzip, ist bei Computerspielen selten. So Evolve wäre ein Beispiel, drei Spieler gegen das Monster. Gibt es immer mal, weil das ein asymmetrisches Gameplay ist. Man muss ja irgendwie dem einen mehr Macht geben als den anderen. Das kann man auch als soziale Übereinkunft treffen. Bei Counter-Strike oder so einem Shooter, da ist dann ein besonders guter Spieler und ein paar Anfänger, dann sagt man halt, okay, dann spiele ich halt alleine gegen euch alle oder wir sind zu zweit und ihr seid zu fünft. Dann ist das wieder eine soziale Übereinkunft, also eine klassische Regel, aber in sowas wie Evolve ist es halt in der Mechanik fest verbaut, der eine ist viel stärker als die anderen, hat natürlich auch so seine Schwächen und die müssen sehen, dass sie das irgendwie ausnutzen. Dann hat man Multilateral Competition, jeder gegen jeden, so Bomberman wäre ein Beispiel, was man da oben hat, Bomberman, wo, also gibt es ja verschiedene Spielmodi, aber in dem, wo halt jeder gegen jeden antritt und es gibt vielleicht mal eine kurzfristige Koalition, wo man zwei sich zusammenschließen, um irgendeinen Dritten auszunehmen, aber letztlich gewinnt ja nur der Letzte, der übrig ist und das wäre eine typische Multilateral Competition. Es gibt auch Team Competition, wo zwei Teams gegeneinander antreten, eben das Counter-Strike oder League of Legends oder Dota-Prinzip, wo es wirklich Team gegen Team ist oder FIFA, also es gibt ja eine Menge solcher Spiele. Und Cooperative Play. Gauntlet wäre so ein klassisches Beispiel, wo bis zu vier Spieler an so einer Arcade, das ist, müssen Sie mir anschauen, so das Kabinett ist ganz mächtig, wo dann vier Spieler antreten und ein Rollenspiel ähnliches, eher so ein Action-Rollenspiel, so ein Dungeon-Crawler, versuchen gegen das Spiel zu bestehen. Es gibt natürlich Kombinationseffekte wie Mario Kart, wo man dann mal Koalitionen schließt und dann mal wieder nicht, wo man zusammenspielt oder gegeneinander, also je nachdem, wer halt gerade vorne ist und wen man versuchen muss, erstmal wieder nach hinten zu bringen. Und das sind die Möglichkeiten, wie Spiele mit ihren Spielern umgehen. Wie werden die eigentlich gruppiert? Wie viele können gleichzeitig spielen? Und so Space Invaders, der Zwei-Spieler-Mode, ist eigentlich nichts als Single-Player versus Game, weil man ja abwechselnd spielt. Im Grunde genommen ist es nur dafür gedacht, dass sich das Spiel den Zustand von Spieler 1 und dann den von Spieler 2 merkt und sobald der Erste ein Leben verliert, wird in den Zustand des Spielers 2 übergewechselt, die Punkte übernommen und der aktuelle Stand und dann geht's weiter und das könnte man auch hintereinander spielen. Das ändert gar nichts, dass das abwechselnd ist. So, und das sind so die Möglichkeiten, sie spielen alleine, sie spielen zusammen gegen das Spiel, gegeneinander, miteinander gegen einen anderen, miteinander gegen das Spiel, also in allen möglichen Kombinationen, die zum Teil auch gemischt sind. Also World of Warcraft wäre so ein Beispiel, da gibt es alle möglichen Formen, da gibt es auch Teams gegeneinander oder Teams gegen das Spiel in den Raids und dann gibt es Kooperationen für eine Zeit und die werden dann wieder aufgelöst, wenn es ums Looten geht. Also gibt es alle möglichen Varianten in einem Spiel. Vielleicht so Call of Duty oder diese Ego-Shooter, die haben ja meistens einen Story-Mode, der ist dann meistens Singleplayer versus Game. Manchmal kann man vielleicht noch einen Sidekick mitnehmen. Und dann gibt es alternativ dazu die Multiplayer-Modes. Das sind aber eigentlich völlig unterschiedliche Spiele, die halt auf den gleichen Maps und mit den gleichen Items stattfinden. Aber es ist ein völlig neues Spiel. Es ist nicht, Counter-Strike ist entweder das eine oder das andere. Es gibt Counter-Strike Singleplayer und Counter-Strike Multiplayer. Und es geht so weit, dass manche Counter-Strike nur wegen der cineastischen Handlung spielen und in den Multiplayer-Mode nie einsteigen, und andere, die interessiert die Story überhaupt nicht und die kaufen sich das, damit sie halt online mit und gegeneinander spielen können. Wenn man sich Spiele anschaut, sind noch zwei wichtige Begriffe, die vielen bekannt sind, aber eben vielleicht nicht allen. Die sogenannten Nicht-Spieler-Charaktere oder Non-Player oder Non-Playable Characters. Eigentlich ja im Deutschen müsste es Figuren heißen, aber es hat sich halt NSC als Abkürzung eingebürgert, genau wie NPC hört man auch ab und zu. Das sind die vom Computer gesteuerten, nicht spielbaren Figuren. Auch da gibt es so Randfälle wie in FIFA, sie haben immer einen, den sie kontrollieren, und die anderen werden vom Computer gesteuert, aber die sind playable, weil sie sagen können, ich nehme jetzt doch mal den Linksaußen oder den Torwart oder wen auch immer, der halt gerade am dichtesten am Ball steht. Also es kann durchaus mal wechseln, dass dann der Computer sich um den Rest des Teams kümmert als in Form von NPC, aber die werden, sobald sie spielbar sind, dann halt doch playable Characters. In der Regel aber sind das die Figuren meistens ja Gegner, aber auch Unterstützer oder irgendwelche Figuren, die sie im Laufe der Handlung mal treffen und die ihnen irgendwas geben oder mit denen sie einen Dialog führen können, die dann auftauchen. Und die gehören aber auch als Spielfiguren natürlich in das Setting rein. So, andere Dinge, die von den Regeln oder der Spielmechanik definiert werden, ist die Umgebung. Umgebungen sind einerseits natürlich das, was wir bei Grafik und Sound, also die audiovisuelle Präsentation innerhalb eines Levels, da verweise ich auf diese Vorlesung. Auf der anderen Seite ist Umgebung aber auch das aus spielerischer Sicht, wo das Spiel stattfindet. Also wo ich meine Handlungen ausführe, wo ich die Ziele erreiche, wo die Hindernisse auftauchen etc. Wie kann man so eine Umgebung beschreiben? Einerseits als Map ist so ein Begriff. Die Map ist so eine Karte. Sehen Sie im Hintergrund die Map von Super Mario Bros. 1, erster Level. Das wäre eine Map, die in dieser Form vielleicht der Leveldesigner mal gesehen hat, und die Aufgabe der Spieler ist es in manchen Spielen, gerade in den älteren, diese Karte dann auch zu rekonstruieren, um zu wissen, wo ist was und welche Strategien gibt es, um wohin zu kommen. Dann gibt es die Architektur, also es ist im Theater, würde man sagen, die Kulissen, meistens der Bereich, mit dem man gar nicht interagieren kann, die stehen halt dekorativ in der Gegend rum und begrenzen die Map. Und dann gibt es nutzbare Objekte, aus dem Theaterbegriff wären das die Requisiten, damit kann ich was anstellen. Und dann gibt es spezielle Orte, und das ist sowas, da komme ich dann gleich noch drauf. Also hier sehen Sie mal eine Map aus einer Counter-Strike, also eine typische Counter-Strike-Map, wo man sich nicht die Frage stellen soll, wer baut so etwas, also ist das architektonisch sinnvoll, sondern natürlich, welche Spielerlebnisse sind damit möglich. Man sieht ja auch sehr deutlich, dass die Map genau so weit gebaut wird, wie die Leute kommen. Es gibt Wände und dahinter wird nichts gemacht. Also es ist nicht, dahinter ist irgendwie Wüste oder Leere, da ist einfach gar nichts, weil man davon ausgeht, Spieler kommen da nicht hin, und wenn sie da hinkommen, dann nur über irgendwelche Wallhacks oder irgendwelche Cheats, so dass das Spiel dann sowieso kaputt ist. Also wer da hingeht, der will auch gar kein normales Spielerlebnis haben. Das ist nicht unüblich, dass man Maps sehr ökonomisch baut, weil ja jedes, alles, was man sieht, ist irgendwie ein Spielobjekt. Das muss ja von der Spiele-Engine verwaltet werden, es muss berechnet werden, kann man das sehen, aus welchem Winkel sieht man das, wie ist die Textur oder die Texturen, Schichten aufzubauen. Und es wäre völlig unnötig, Objekte in die Spielwelt einzubauen, die man nie sieht, die auch nie eine Rolle spielen, die aber immer berücksichtigt werden, hey, kann man gerade nicht sehen, weil eine Wand davor ist. Das kostet wertvolle Zeit, sodass optimierte Maps wirklich nur aus dem bestehen, was auch betretbar ist. Dann gibt es die Architektur, also meistens eben die Levelbegrenzungen oder Hindernisse im Raum, die hier, sieht man das mal, in einem 3D-Programm vorbereitet werden und die sich dadurch auszeichnet, dass sie höchstens ein Hindernis ist, aber dass man damit gar nichts machen kann. Sobald man was damit machen kann, auch mit Ausschnitten, ich kann eine Tür öffnen oder ein Fenster öffnen, wird es ein Spielobjekt. Also damit kann ich dann auch was anstellen. Es ist vielleicht ein Unterschied, manchmal kann ich hochklettern, denken Sie an so Open-World-Spiele, Assassin's Creed, wo sie dann wirklich auch die Architekturen hochklettern können. Das geht dann in Richtung von Spielressourcen, weil sie ja tatsächlich Raum damit einnehmen können. Aber von der ganzen Herstellung her handelt es sich ja dann doch um also so 3D-Grafik, mit denen man die Stadt oder den Ort dann wirklich auch nachbaut. Das unterscheidet sich halt von den Requisiten, also den Spielobjekten, wo man unterscheiden kann zwischen Sichtbaren und Unsichtbaren. Und die Sichtbaren wären Spielfiguren und die Kulissen, also was eben gesagt wird, und die Ressourcen. Also hier sehen Sie mal bei New Super Mario Bros. U die typischen Mario-Ressourcen. Ich habe später nochmal eine Liste, also irgendwelche Power-Ups und Münzen, also Dinge, die man auch wirklich nutzen kann, und die Wände, wo man gegenspringen kann, oder diese Ziegelsteinblöcke, wo dann ja auch immer irgendwas passiert. Das alles fällt unter Ressourcen. Die Gegner sind Spielfiguren, in dem Fall NPCs, und das sind so die typischen Dinge, die in einer Spielumgebung auftauchen. Dann gibt es aber auch darüber hinaus noch unsichtbare Objekte. Das sind zweie. Zum einen die Orte oder die Zonen, da komme ich als nächstes drauf, und dann die Game Manager. Das ist allerdings so ein Begriff aus der Spieleentwicklung. Für die Spielästhetik ist es eigentlich irrelevant, wie organisiert man eigentlich das Gedächtnis in so einem Spiel, das Inventar oder die Rätsel oder das, was schon erledigt wurde und so. Wer kümmert sich eigentlich darum? Das macht in der Spieleentwicklung, machen das unsichtbare Objekte, die irgendwo in der Umgebung verteilt werden, ist auch ganz egal wo, weil sie ja gar nicht in Erscheinung treten. Und die kümmern sich darum, dass das Spiel sich überhaupt irgendwie darauf reagiert und sich daran erinnert, was der Spieler gemacht hat, was er noch zu tun hat. Das sind sogenannte Game Manager, die managen auch die KI und die managen das Inventory. Also all die Dinge, die im Laufe der nächsten Wochen auch noch besprochen werden, gelten aus Spielentwicklungssicht als Spielobjekte. Nur haben die halt keine Außendarstellung. Aber was wichtig ist und genauso unsichtbar sind Orte. Orte sind spezielle Bereiche im Raum, also die auf der Map, im 2 oder im 3D, in denen irgendwas Besonderes passiert. Hier sehen Sie das mal aus einer StarCraft 2 Map, also aus dem Level-Editor. Und alle Orte, an denen was passieren soll, werden jetzt hier blau markiert. Das machen Sie im Level-Editor auch so. Sie können sagen, okay, hier ein Kreis in dem Umfang, und der hat einen Namen. Der heißt dann irgendwie WPR040. Und dann haben Sie eine große Liste daneben, in der dann steht, okay, wenn der Spieler hier reingeht zum ersten Mal, oder er geht da rein und hat so und so viele Ressourcen, oder er hat die und die Mission abgeschlossen, dann soll etwas passieren. Das sind, was gibt es so für spezielle Orte, zu den Ereignissen komme ich gleich noch. Zum einen ganz wichtig Start- und Endpunkte, in denen so ein Level überhaupt losgeht. Also wenn das Level geladen ist, wo startet der Spieler? Das kann eindeutig sein, wie hier in Miss Pac-Man. Sobald da steht Ready, dann wissen alle, sind sozusagen an ihrem vordefinierten Ort. Blinky ist schon draußen und die drei anderen Geister sind noch im Haus. Und Miss Pac-Man steht da unten und schaut nach links. Und jetzt kann das Spiel losgehen. Bei StarCraft 2 gibt es, je nach Map, die Möglichkeit, verschiedene Startpunkte zu definieren. Und dann wird gewürfelt, wo der Spieler auftaucht. So dass es jedes Mal so, okay, wie spielt sich das eigentlich aus dieser Ecke? Wie spielt es sich, wenn man in der Mitte ist oder wenn man irgendwie rechts unten ist? Sie sehen, dass die ganze Map sehr symmetrisch aufgebaut ist, um diese verschiedenen Startpunkte dann nicht zu sehr zu sagen, wer in der Mitte ist, hat viel bessere Chancen als die anderen. Wer in der Mitte ist, hat Zugriff auf links und, also wir haben ja diese zwei Mitten, es gibt ja oben links und oben rechts und unten links, gibt es ja drei mögliche Startpunkte. Wer dann Mittelplatz hat, der kann natürlich leichter nach links und rechts expandieren, um die Ressourcen zu erschließen, wird aber gleichzeitig auch von links und rechts angegriffen, wenn da Gegner sind. Sodass es der Vorteil, schneller zu mehr Ressourcen zu kommen, ausgeglichen wird durch, man muss auch mehr verteidigen, weil von dieser Ecke kann ja auch was kommen. So, und das wären so mögliche Startpunkte. Und bei Counter-Strike Global Offensive sehen Sie eine Map mit verschiedenen Spawnpunkten für Geiseln. Wenn Sie so eine Geiselbefreiungsmission haben, dann wissen Sie an einem dieser Orte, also an einem ganz bestimmt, und an den anderen kann es auftauchen, sodass Sie eine ungefähre Vorstellung haben, welche Taktik Sie einschlagen müssen, um diese Geiseln hier zu befreien. Also das sind sogenannte Start- und Endpunkte oder Spawnpunkte, wenn man nicht genau weiß, wo es auftaucht. Beziehungsweise im Spiel, naja, wenn man halt ein Leben verliert, dann taucht man irgendwo auf der Map wieder auf, und das ist der sogenannte Spawnpunkt. Da wird dann gespawnt, und da kann man dann halt als Gegner sich hinstellen. Wenn man weiß, wo die gegnerischen Figuren immer respawnen, dann stellt man sich da hin und schießt sie wieder ab. Und das ist dieses gefürchtete Spawn-Campen, was technisch möglich ist, aber durch soziale Konventionen ausgeschlossen werden kann. Das gilt dann auch irgendwie als unfair oder als, also nicht, also es ist kein Spielverhalten, was sich darauf konzentriert, dass man gemeinsam ein gutes Spiel hat, sondern da geht es halt wirklich nur darum, dem Gegner so viele Punkte wie möglich abzunehmen. Aber es gibt natürlich auch Gegenstrategien gegen Spawncamper. So, dann ein wichtiger Punkt auf einer Map ist der Checkpoint, an dem das Spiel sich speichert, beziehungsweise an denen, wenn man, also wird vielleicht der Spawnpoint gesetzt, wenn ich da bin, dann und das nächste Mal sterbe, dann fange ich von da wieder an. Der Vorteil ist, an dieser Stelle kann das Spiel Assets rausnehmen. Also manchmal fällt man ja da irgendwie eine Treppe runter oder man springt eine Wand runter, die aber höher ist, als man hochspringen kann. Also man kann nicht mehr zurück an der Stelle. Und jetzt kann die Game Engine kurz abspeichern, Zwischenstand, und den Speicher freimachen. Okay, also die alten Texturen und Objekte, Sounds und Skripte brauchen wir alle nicht mehr. Die können jetzt alle rausräumen. Da kommt der Spieler sicherlich nicht mehr hin, es sei denn, er lädt einen Spielstand. Und wir können uns auf das konzentrieren, was vor uns liegt. Und das ist so die Idee von Checkpoints. Und natürlich weiß der Spieler, oh Gott, ein Checkpoint, das heißt, gleich wird es zur Sache gehen, also irgendwie droht Gefahr. Man kann natürlich damit spielen, so wie das die Souls-Serie macht und sagt, den Checkpoint muss man sich richtig verdienen und wenn du den falsch setzt, dann hast du mal eine Stunde Spielfortschritt verloren, aber du wolltest es ja so. In der Regel aber werden Checkpoints so gesetzt, dass die Spieler ein relativ flüssiges Spielerlebnis haben können und nicht zu viel Spielfortschritt verlieren. Das gab mal eine Zeit, da musste man Checkpoint selber setzen, also man musste halt regelmäßig die Taste zum Speichern drücken und wenn man es vergessen hat, dann kam man nicht zum letzten Checkpoint zurück, sondern zum letzten Spiel gespeicherten Spielstand. Wenn man gar nicht gespeichert hat, dann zum Anfang des Spiels. Also das sind Checkpoints und darüber hinaus gibt es jede Menge sogenannte Trigger Zones. Eine Trigger Zone wird vom Level Editor eingerahmt und sagt an dieser Stelle, wenn der Spieler dort hingeht, dann passiert was. Also sobald Lara Croft dort hochklettert, dann passiert rechts zum Beispiel was. Oder sie kann rechts hochklettern, passiert links was. Das muss man dann definieren. Komme ich gleich zu Ereignissen im Spielen. Wichtig ist aber erstmal, dass man als Analytiker identifiziert, wo gibt es eigentlich Trigger Zones in dem Spiel. Und das ist das, was ich hier auf dieser Folie über der StarCraft Map habe. Die blauen Kreise sind Trigger Zones. So kann man es definieren. Und wenn dort also der Spieler reingeht, dann wird ausgewertet, was passieren soll. Da passiert nicht immer dasselbe. Das hängt eben auch davon ab, wie der bisherige Spielstatus ist und das wird von den Game Managern dann überprüft. Aber man muss erstmal definieren, wo wird so ein Trigger ausgelöst. Und da haben sie dann verschiedene Triggerzonen, die sie einstellen können, entweder als Würfel oder als Kreis, als Kapsel oder als Mesh. Also je nachdem, wann sie in diese Zone kommen, passiert was. Also wenn man sagen will, die Kollision mit dem Baum soll verhindert werden, dann kann man sagen, okay, am einfachsten ist die Überprüfung mit einer Box. So eine Box, da müssen Sie nur eine XYZ-Koordinate abfragen und wenn die kleiner ist als ein bestimmter Wert und größer als ein anderer Wert, dann ist der Trigger ausgelöst. Bei einer Sphäre ist es fast genauso leicht, da müssen Sie den Radius vom Kugelmittelpunkt bestimmen. Und wenn Ihre Position kleiner ist als dieser Radius, dann ist der Trigger ausgelöst. Bei einer Kapsel müssen Sie das mit zwei Radien machen. Aber bei einer Mesh müssten Sie im Grunde genommen jedes Polygon auf diesem Baum mit Ihrem Polygon überprüfen. Das ist sehr teuer. Also es kostet einfach viel Rechenzeit. Ich hatte da ja in der Grafikvorlesung schon mal was zu gesagt, dass Sie dann halt erstmal einen Box-Collider haben und wenn der Box-Collider ausgelöst wird, dann überprüfen Sie, ob die einzelnen Meshes irgendwie kollidieren, weil Sie erstmal in diese Würfel gehen müssen, ehe Sie mit dem Baum zusammenprallen können. Und da muss man nicht ständig überprüfen, ob jemand gegen diesen Baum rennt. Was passiert aber, wenn man in so eine Triggerzone geht? Und das hängt jetzt sehr stark von Ihrem Spiel ab, was es für Events kennt und was da für Abläufe ausgelöst werden. Also in StarCraft 2, das nehme ich gerne als Beispiel, weil es da so einen wunderbaren Editor gibt, in dem man wirklich sehr viel über Game Design auch lernen kann und über Level Design. Da wird das wirklich, so sieht es hinter den Kulissen aus. Also Sie haben irgendwelche Events, Unit A owned by Player One dies, also wenn irgendwie eine Einheit, die von einem der vier Spieler oder von vier Spielern, wenn die vernichtet wird, dann wird ein Ereignis ausgelöst. Das kann aber alles sein, was dieses Spiel misst. Also Sie haben ein Upgrade fertiggestellt, Sie haben eine Ressource abgebaut, Sie sind gerade in einen Kampf verwickelt, Sie sind seit 30 Sekunden, machen Sie nichts mehr. Irgendwas, die sind seit 10 Minuten auf dieser Map beschäftigt, aber sind noch nicht mehr als 10 Meter von ihrer Basis entfernt. Das können Sie da alles definieren als Ereignis. Und wenn dieses Ereignis eintrifft, dann werden noch vielleicht ein paar Bedingungen, also hat so und so viele Ressourcen, hat das und das schon erreicht und dann werden Actions ausgeführt. Und eine Action kann sein, jetzt wird eine Cutscene abgespielt oder jetzt spawnen entsprechende Gegner oder wir haben einen neuen Abschnitt in der Narration erreicht. Da können Sie wiederum auslösen an Aktionen, was das Spiel Ihnen ermöglicht. Und dadurch entstehen dann diese narrativen Abläufe, die Sie eben durch Abspielen von Cutscenes oder In-Game-Sequence oder Machinima-Sequenzen auslösen können oder es kommen neue Ressourcen rein. Irgendetwas passiert. Das in der einen oder anderen Form macht jedes Spiel. Auch Pac-Man hatte das schon. Wenn Sie auf diese Powerpille kommen, dann wird sich der Spielzustand ändern. Die Geister werden blau und Sie können die plötzlich eine Zeit lang essen. Wenn der letzte Punkt gegessen wird, dann ist das Level beendet. Das wird nicht mit so einem tollen Editor vorgegeben. Das wird fest in den Code geschrieben. Aber jedes Spiel und eigentlich alle modernen Computer, die irgendwie eine Graphical User Interface haben, laufen ereignisgesteuert. Wenn Sie auf die Maus klicken, dann schau mal, wo du bist. Wenn du auf einem Schalter bist, dann drücke den Schalter oder führe die Aktion aus, die beim Drücken dieses Schalters passiert. Wenn du die Maus bewegst, dann bewege den Zeiger. Ständig gibt es irgendwelche Ereignisse, die im Computer ausgelöst werden und Programme, die sich um die Verarbeitung dieser Ereignisse kümmern. Insofern unterscheiden sich Spiele und andere Computerprogramme kaum voneinander. Es ist fast egal, ob das Spiel jetzt StarCraft oder Windows oder Word oder C++ heißt. Es ist von der Struktur her ist es sehr ähnlich. Sie haben bestimmte Ziele, die Sie erreichen, Ressourcen, Ereignisse und Abläufe. Das ist so der Blick, den Sie in einer ludischen Analyse auf Spiele haben sollten. Welche Ereignisse gibt es eigentlich, die das Spiel wahrnimmt? Manche werden ja vielleicht gar nicht wahrgenommen. Und welche möglichen Abläufe werden dadurch ausgelöst? Und dann ist die Frage, wie sind diese Ereignistrigger auch im Raum verteilt und so weiter. Aber jetzt kommen wir jetzt zu den ludischen Kernelementen. Was gibt's für Abläufe? Da gibt's keine feste Liste, sondern das hängt von Spiel zu Spiel ab. Hier sehen Sie es bei Little Big Planet 2. Da gibt's alle möglichen Ereignisse. Also Sie treten auf so eine Triggerzone, dann werden Sie in die Luft geschleudert oder Sie haben irgendwelche Energiestrahlen, die Sie umlenken können. Das ist ja ein Spiel, was sehr stark auch mit der Physik arbeitet. So, und da gibt's jede Menge an Ereignissen, die dann wiederum zu bestimmten Spielabläufen führen, dass sie dann irgendwelche Power-Ups haben oder Fähigkeiten. Für den Moment haben sie Aktionen, die sie durchführen können für eine Zeit lang, die sie sonst nicht haben. Und neben diesen individuellen Abläufen, die man im Einzelnen immer analysieren muss, was passiert dann eigentlich, gibt's Gruppen, die eigene Vorlesungen verlangen, beziehungsweise schon hatten. Ein typischer Spielablauf, wenn so ein Ereignis ausgelöst wird, ist eine Animation. Eine Animation kann eine Cutscene sein oder so eine Scripted Sequence, aber es kann auch einfach sein, die Tür öffnet sich, der Schalter wird umgelegt. Hier ist ein Spiel, was viele von Ihnen kennen, also die Mähwippler, weil sie es ja gerade schreiben müssen in 3D, The Castles of Dr. Creep, die 2D-Variante, und da gibt es so kleine Animationen, die Tesla-Spulen schießen so Blitze ab, der Schalter wird umgelegt, das Tor öffnet sich, irgendwie so ein Laser fährt eine Leiter hoch und runter oder die Spielfigur rutscht die Stange runter, obwohl die kann man ja selber kontrollieren. Also es gibt jede Menge kleine Animationen, die man der Zeit angemessen entsprechend vorbereiten musste. In moderneren Spielen sind die Animationen dann entsprechend aufwendiger. Und Sie können sich dann überlegen, ist es eine Keyframe-Animation oder ist es eine Motion-Capture-Animation? Ich habe das ja in der entsprechenden Vorlesung Ihnen die ganzen Begriffe mal vorgestellt. Das ist so ein typischer Ablauf. Ich sehe, dass ich was ausgelöst habe, dadurch, dass sich was bewegt. Es kann natürlich auch ein Soundfile sein, das wäre dann die Vorlesung Sound, das abgespielt wird und wiederum ein Feedback Ihnen gibt, dass das, was Sie gerade gemacht haben, vom Spieler zur Kenntnis genommen wird. Ein anderer Spielablauf ist Physik, also dass Sie dann physikalisch, Sie lösen etwas aus und welches Spiel wäre besser als Crazy Machines, also wo Sie solche Rube Goldberg-Maschinen bauen und dann schneiden Sie hier was durch und dann schwingt das Pendel und zerschlägt da hinten was und der Ball wird angeschubst und fällt da runter, dadurch kippt etwas. Also diese Maschinen bauen Sie da und müssen irgendwie das eine, irgendwie so ein Ziel erreichen. Also das Ziel ist eigentlich egal, das Interessante ist, diese Maschine zu bauen. Die wird als physikalische Simulation ausgeführt. Es gibt nicht die Lösung, wie Sie das umsetzen können, sondern Sie müssen den Stern in den Kreis bringen oder Sie müssen irgendwie das Ziel erreichen und haben dafür eine begrenzte Anzahl an Gegenständen, die Sie aber beliebig kombinieren können. Und da muss man sich fragen, was für Physik gibt es eigentlich? Gibt es nur Festkörperphysik, gibt es auch Weichkörperphysik, also gibt es elastische Objekte oder gibt es Strömungsphysik, dass irgendwas fließt und man die Flüssigkeit beherrschen muss? Da gibt es eine Menge Spiele, die damit arbeiten. Seit es billige Physik-Engines gibt und seit sie auf mobilen Plattformen auch gut zu implementieren sind. Angry Birds wäre so ein typisches Beispiel für ein Spiel, was ja primär über Physik läuft und es weit schafft, damit dann alle möglichen Narrationen auch abzubilden. So, und das wäre eine eigene Vorlesung, die dann auch in den nächsten Wochen, ich glaube in 2 Wochen sogar auch dran ist, für Physik, wie man eigentlich physikalische Abläufe in Spielen beschreiben kann. So, und dann so die Königsdisziplin der Abläufe, nämlich die Frage, wie reagiert eigentlich der Computer mit seinen NPCs auf das Ereignis, was ich auslöse. Also ich habe einen Trigger, der hier bei Metal Gear Solid Peace Walker Snake wurde irgendwie entdeckt, hat vielleicht ein Geräusch gemacht oder hat irgendwas getan, irgendwas hingeworfen. Dann erscheint dieses typische Ausrufezeichen mit dem charakteristischen Geräusch. Und jetzt passiert was und die KIs müssen jetzt reagieren. So, und das muss jetzt so aussehen, dass es glaubwürdig wird und nicht einfach irgendwelche Roboter sind. Also die müssen vielleicht sich was zurufen, dann suchen sie und gehen auf Erkundung und versuchen ihn halt irgendwie zu entdecken und das Ganze für die 2 Minuten, wie sie in Alert sind. Und dann vergessen sie alles, was jemals war und gehen wieder in den alten Modus zurück. So, und dann merkt man alles klar, das Ziel ist es ja nicht, hier einen interaktiven Film zu haben, sondern die KI auszutricksen. So ist das in solchen Schleichspielen. Man muss wissen, wann triggert man die KI, wie reagiert sie dann, was kann ich tun, um diese Reaktion so vorteilhaft wie möglich aussehen zu lassen und wie komme ich drumherum, ohne allzu viel Gewalt anzuwenden. Denn im offenen Kampf sind ja solche Spiele meistens schneller verloren und es geht darum, die KI zu lernen, wie sie funktioniert und darauf seine Strategie auszurichten. Da gibt es aber auch eine eigene Vorlesung, weil KI wirklich ein doch umfangreicher Block ist, wie man das Verhalten oder die Abläufe von NPCs sinnvoll beschreiben kann. Es geht ja immer um diese deskriptive Ebene. Wie kann ich eigentlich das Spielerlebnis so beschreiben, dass man also auch sehen kann, wie das Spiel intern funktioniert, aber dass der Eindruck, und das ist ja der ästhetische Teil, dass der Eindruck und das Spielerlebnis entsteht, was halt nun mal da ist. Und dieses Spielerlebnis ist zu beschreiben, indem man erstmal Worte findet, um Physik, KI, Animation etc. erstmal zu beschreiben. Gut, anders, jetzt haben wir gesehen, Spiele sind so eine Abfolge von interessanten Ereignissen und Entscheidungen. Es gibt aber bei den Spielen meistens, und ich sage jetzt mal meistens, nicht immer Ziele oder sogar Siegbedingungen. Also es gibt einen Zustand dieser Welt, und jeder Ablauf ändert den Zustand der Welt, das heißt dort, wo die einzelnen Spielobjekte sind und welche Eigenschaften die haben. Und es gibt Zustände der Welt, die gelten als gewonnen oder als verloren. Ich habe jetzt mal nur die Siegbedingungen. Es gibt natürlich auch Verlustbedingungen, die Sie dagegen halten können. Aber die Siegbedingungen sind ja in der Regel das, was man als Spieler auch erreichen will. So, und da gibt's halt ganz viele möglichen, und das ist wieder die Frage der Analyse, das ist keine endliche Liste, also das sind nicht alle, die es gibt, aber das sind halt die Bekannten, sie müssen was fangen, sie müssen was jagen, und meistens steht am Ende des Jagens das Fangen, aber manchmal auch das Vernichten oder das Verjagen. Sie müssen wettrennen, also sie müssen schneller sein als etwas, sie müssen etwas anordnen, also so von Tetris, diese ganzen Blockmatching-Games, da geht's nur darum, dass sie was in der richtigen Reihenfolge irgendwie anordnen, oder sie müssen selber fliehen. Oder sie müssen etwas retten oder so, oder sich retten, Rescue or Escape. Sie müssen etwas konstruieren, etwas richtig bauen. Oder sie müssen etwas kontrollieren, was sie steuern müssen. Oder es gibt etwas, was sie gerade nicht machen dürfen. Sie dürfen nicht dieses Wort sagen oder sie dürfen nicht dorthin gehen oder sowas. Und sie müssen, also das Spiel versucht, sie dazu zu bringen, das zu tun und sie müssen es vermeiden. Oder sie müssen etwas nur erkunden. Das ist, also vielleicht bei Proteus wäre so das reine Exploration Game, da geht es überhaupt nicht darum, dass sie irgendwas bauen oder irgendwo hinkommen, sondern sie müssen so lange, wie sie wollen, über diese Welt laufen und irgendwann, also können sie dann tatsächlich auch in den nächsten Level gehen. Und dann haben sie alles gesehen, aber darüber hinaus gibt es kein Ziel. Sie müssen etwas lösen, also sie haben ein Puzzle, was sie lösen müssen oder was austricksen, wie in den typischen Assassin's Creed. Also sie müssen cleverer sein als die KI oder cleverer sein als die Mitspieler. So wie in Spy vs. Spy, was ich oben mal als Folie hatte, wo sie Fallen legen müssen, damit der Gegner dort reinrennt. So, das sind so typische Ziele. Es gibt da noch ein paar mehr. Das können Sie aber dann im einzelnen Spiel oder in Ihrem Spiel, was Sie analysieren, entsprechend herausarbeiten. Um was geht's eigentlich und ab wann gilt das Spiel als gewonnen? Gibt's überhaupt einen Gewinn? Also SimCity war ja so ein Spiel, was, als es 89 rauskam, also im Vorfeld kein Publisher gefunden hat, weil alle gesagt haben, hey, eine Stadt simulieren, das ist überhaupt kein Spiel. Es gibt überhaupt kein Ziel. Das Spiel ist nie zu Ende. Das ist eine Simulation und Simulationen wollen Leute nicht. Die Geschichte hat ihnen Unrecht gegeben, aber das war genau dieses Fehlen von Spielzielen als wesentliches Merkmal eines Spiels. Und wenn Sie so Definition, was ist ein Spiel lesen, taucht häufig das Wort, es gibt irgendwie Handlungen, ein Ziel und Spaß muss es auch noch machen. Das sind alles so Einschränkungen, die dem Medium nur begrenzt gerecht werden. Oder man definiert Spielziele nicht als etwas, was das Spiel misst, so ein Exploration Game, so ein Erkundungsspiel. Das ist genau so ein Punkt, ab wann gilt das Spiel eigentlich als erkundet? Wer entscheidet das? Kann ich sagen, wenn ich bei der und der Triggerzone angekommen bin, dann hast du alles gesehen, dann wäre es tatsächlich so ein Tourist-Guide-Spiel. Oder wenn der Spieler aufhört, weil er sagt, jetzt reicht's mir. Ist das dann noch ein Spiel, wenn das Spiel selbst, also wenn der Computer nicht messen kann, ob ein Ziel erreicht wurde, sondern der Spieler sagt, mir reicht's jetzt. Was ist mit Minecraft ohne diesen Enderdrachen? Wann ist Minecraft eigentlich gewonnen oder wann ist Minecraft zu Ende? Jetzt hat es vielleicht gar kein Ziel, was sich die Spieler nicht selber setzen. Ist es dann überhaupt ein Spiel? Und solche Fragen, wenn man damit anfängt, kommt man in Teufelsküche, weil man plötzlich Titel, ja klar ist Minecraft ein Spiel, das Spiel der Spiele. Aber was macht man, wenn es überhaupt kein Story-Mode und kein Spielziel hat, wie zumindest die ersten Versionen? Inzwischen wird es ja doch zunehmend um so typische Spielelemente wie Ziele, Zielsysteme und so ergänzt. Aber gerade im Creative Mode ist das dann noch ein Spiel. Und es gibt eine ganze Menge solche Sandbox-Games, in denen Sie ja wirklich frei handeln können. Und damit Sandbox-Games meine ich keine Open-World-Spiele, sondern Spiele, wo Sie wirklich frei an... Also Super Mario Maker, ist das ein Spiel? Oder ist es erst ein Spiel, wenn Sie auf den Play-Button drücken? Also Sie konstruieren ja Level für so Mario-Spiele und die können Sie dann auch spielen. So, aber ist das Spiel schon der Konstruktionsteil oder erst, wenn ich sage, jetzt wird gespielt, denn ich habe mir ein Ziel gesetzt? Was ist mit dem StarCraft-Editor? Ist das auch ein Spiel oder ist das nur ein Tool, um Spiele zu erzeugen? Also das sind solche Randfälle, in denen man sich dann schon fragen kann, ab wann ist eigentlich ein Spiel kein Spiel mehr oder ab wann ist ein Titel kein Spiel mehr und darf es dann auch im Steam Store verkauft werden? Also das sind solche Fragen, mit denen wir uns in dem Semester hier weniger beschäftigen, aber die Sie schon, wenn Sie sich mit Computerspielen auseinandersetzen, Sie stellen müssen, wie wichtig sind Ziele, und zwar messbare, klare Ziele für die Definition eines Spiels, und gibt es vielleicht noch andere Varianten. Ziele selber, wenn ich sie dann schon mal klar messbar habe, ordnen sich gerne zu Zielsystemen an. Also ich kann sie auflisten und nacheinander abhaken, ich kann sie hierarchisch anordnen und sagen, dieses Ziel ist nicht so schwer wie jenes und hierfür kriegst du 10 Punkte, hierfür kriegst du 15 Punkte. Wenn du das erreichst und wenn du sie alle erreichst, kriegst du noch einen super extra Badge, der dir sagt, dass du alles erreicht hast. Das sind so Möglichkeiten. Oder es gibt optionale Ziele, die man gar nicht erreichen muss, so dass man so Nebenmissionen, hatte ich ja schon bei der Narration, Sidequests und Questreihen und so, darauf hingewiesen, dass es solche Hierarchien und solche Systeme gibt. Und optionale Ziele sind dann für die gedacht, also man kann halt auch alle 120 Fotos einsammeln oder alle geheimen Verstecke auf der Map erkunden. Das sind so typisch optionale Ziele, die aber für das Spiel selber gar nicht wichtig sind, um das große Ziel des Spielabschlusses zu erreichen. So, jetzt haben wir eigentlich die wichtigen Elemente zusammen und jetzt kommt noch das, was das Spiel dann zu dem Spiel ausmacht. Ich habe ein Ziel, ich habe Ereignisse, die passieren, jetzt muss der Spieler ja auch irgendwas machen können. Das sind diese Spieleraktionen, die vom Spieler ausgeführt werden, um Ziele zu erreichen. Nicht notwendigerweise die Ziele, die das Spiel vorgibt. Also wenn ich jetzt so einen Computerspieltouristen habe, der tolle Screenshots machen will, dann setzt er sich ein eigenes Ziel und sagt es mir, egal, wenn ich dafür Ressourcen aufgebe oder Leben verliere, ich will auf diesen Berg. Das ist durchaus eine legitime Art zu spielen, die im Zweifel von den Spielemachern so nicht vorgesehen wurde, aber das Spiel ermöglicht das und dann entstehen dann plötzlich ganz neue Spielaktionen. Also keine neuen Spielaktionen, die das Spiel nicht kann, aber es gibt neue Spielhandlungen so rum. Also, und die werden eingesetzt, die vom Spiel ermöglichten Aktionen eingesetzt, um das Ziel zu erreichen, was sich der Spieler oder die Spielerin gerade setzt. Die finden Sie dokumentiert dann in der Anleitung oder im Tutorial, werden die Ihnen nach und nach erläutert, welche Aktionen gibt es, insbesondere auch das Mapping auf Ihren Controller. Also da werden Sie erstmal angeführt, Sie haben die und die Tasten und wenn du den drückst, dann wird die Aktion ausgeführt, sofern du in diesem Modus bist. Also wenn du schwimmst, dann heißt es tauchen, ansonsten heißt es springen und beim Fahren heißt es bremsen. Und Sie kennen ja die modernen Controller mit ihren zahlreichen Knöpfen und den zahlreichen Modi. Das braucht eine Zeit, bis man das irgendwie in die Finger bekommt. Darauf gehen wir noch ein in dem Performance-Teil, weil genau da der Körper des Spielers eine Rolle spielt und ihr eigenes Muskelgedächtnis. So, und dann finden Sie eine Dokumentation online oder im Spiel oder in der Dokumentation in der CD-Hülle, wo auch immer, in denen halt klar gesagt wird, folgende Aktionen stehen zur Verfügung. Manchmal kann man das konfigurieren und die Tastaturbelegung ändern, manchmal nicht. Spieleraktionen, und diese Aktionen kann man dann auch noch zu sogenannten Kombos zusammensetzen. Wenn Sie in der richtigen Reihenfolge und im richtigen Tempo die und die Aktion ausführen, dann passiert nochmal eine extra Aktion. Das ist ganz typisch in Kampfspielen. Wenn Sie also es sind sehr viele Pfeile, aber wenn Sie das mal in die Hand nehmen, so ein Joystick, Sie gehen nach unten und dann bewegen Sie den im Halbkreis förmig gegen den Uhrzeigersinn nach rechts oder so, oder Sie machen mal so einen Kreis. Das sagen diese Pfeile. Also die Pfeile stehen immer wenn Sie das mal im Kopf durchgehen, ja doch in einer ziemlich klaren Bewegungsabsicht nebeneinander. Das ist nicht oben, unten, links, rechts und dann zweimal nach rechts oder so. Das ist ganz selten, dass man irgendein Pattern auswendig lernen muss. Es ist schon so, irgendwie, ich will einen Rundumkick machen, also mache ich eine Rundumbewegung mit dem Joystick und drücke dann die Taste P oder so. Das sind so typische Kombos, die kann man sich merken oder eben ins Muskelgedächtnis holen und hat dann ganz neue Aktionen zur Verfügung, die so gar nicht vorgesehen sind. Also was heißt vorgesehen, sind sie schon, aber es ist nicht so mit einer Bewegung, dann passiert das, und dann mit einem Knopf, sondern ich muss die richtigen Kombos kennen. Die sind dokumentiert und unterscheiden dann auch den Anfänger von dem fortgeschrittenen Spieler. Es gibt zwei Gruppen von Aktionen, auf die ich besonders eingehen will. Das sind einerseits die Bewegungen, weil es darum geht, den Raum zu durchmessen, den Spielraum, und dann die Abläufe. Da geht es eher darum, wie die Zeit strukturiert wird. Also wir hatten ja schon bei der Grafikvorlesung gesehen, dass so ein Spielraum irgendwie zweidimensional oder zweieinhalbdimensional, dreidimensional sein kann. Das geht auch für Bewegungen. Das eine hat mit dem anderen wenig zu tun. Also wir haben auch hier die Möglichkeit Tiled and Continuous Movements. Es gibt ja Tiled and Continuous Environments. Die Tiled Environments bestanden aus diesen Kacheln, so wie hier bei Archon dieses Schachfeld, aber auch bei den frühen Rollenspielen, also wo Sie wirklich ganz klar die Kacheln sehen können. Und Continuous Environments, da sehen Sie keine Kacheln mehr, weil jedes Objekt frei positioniert werden kann. Davon unabhängig können Sie sich auch noch Tiled oder Continuous bewegen. Also Sie können sich auf einer Continuous Map als Tiled Movement bevegen. Das wären so diese Might and Magic Spiele, die eigentlich wie so ein Schachspiel aussehen, aber auf einer Continuous Environment stattfinden. Häufig haben Sie auf Tiled Environments auch Tiled Movements, so hier wie in diesem Schach. Sie können jede Figur bewegen und die bewegt sich dann von diesem Feld in dieses Feld. Es gibt eine Animation dazwischen, die continuous ist, aber letztlich haben Sie nur eine begrenzte Anzahl an Orten, an denen Sie Ihre Figuren positionieren können. Sobald Sie aber zwei, und das ist das Besondere an Archon, wenn dann zwei dieser Figuren aufeinandertreffen, wandelt sich das Bild und Sie kommen in so eine continuous, eigentlich ist auch ein Tiled Environment, weil Sie diese so ein paar Hindernisse in der Welt verteilen, aber Sie können plötzlich Ihre Figuren frei bewegen und müssen halt den Zweikampf bestehen. Und das macht Archon so interessant. Das ist ein Schachspiel, in dem nicht immer der als letztes auf ein Feld geht, dieses Feld besetzt, sondern man kann sich auch nochmal wehren. Und es kann sein, dass sogar eine schwächere Figur gegen eine stärkere gewinnt, wenn der Spieler einfach geschickter ist. Und dann haben die auch darüber hinaus noch so ein paar, also es gibt Fernkämpfer und Nahkämpfer. Also das wird dann plötzlich so ein ganz normales Kampfspiel. Und das Interessante ist diese Kombination, dass Sie einerseits diesen strategischen Moment auf der linken Seite haben, aus dem Schach kommt, und auf der rechten Seite dann ein Actionspiel dazwischen. Also das wäre ein Tiled Movement, Continuous Movement im gleichen Spiel, das kann sich abwechseln. Das eine, und es hat nicht unbedingt was damit zu tun, wie die Umgebung gestaltet ist. Dann gibt es Bewegungen, es gibt die klassische 1D-Bewegung, Sie können sich nach links und rechts bewegen. Hier sehen Sie Arkanoid, so ein Breakout-Klon von 86. Und da können Sie halt, also Sie kennen dieses Spielverfahren, Sie haben den Ball, damit müssen Sie die Mauern oben zerdeppern, und der, immer wenn er runterkommt, muss er wieder abprallen. Es ist wie so ein Squash, oder es kommt von dem Pong-Spielen, in dem Sie sagen, okay, wir haben nur einen Spieler, was, wenn ich nur einen Spieler habe, was ist sein Spielziel? Naja, wir setzen ihm Hindernisse in den Weg. So wurde das dann 74 zum ersten Mal in die Welt gesetzt. Ich glaube, wir kommen da sogar heute im historischen Teil drauf. Und aus Arkanoid hat sich dann Space Invaders entwickelt, weil sich die, wie wäre es denn, wenn diese Blöcke zurückschießen würden? Und dann hat man aus Pong hat man Space Invaders gemacht. Und die Bewegung aber geht nur eindimensional. Ich kann mich nach links und nach rechts bewegen. Das Feld ist natürlich zweidimensional, aber die Bewegung des Spielers ist 1D. Bei Pengo, das ist so ein typisches Labyrinthspiel, haben Sie eine klare 2D-Bewegung. Sie können sich nach links, rechts, oben und unten bewegen. In einem 2D-Feld. Also es gibt kein, also mir ist kein Spiel bekannt, was 1D wäre, also ein 1D-Raum hat, also einfach nur auf einer Linie stattfindet. Das liegt natürlich an den Ausgabeformaten. Es gibt 0D-Spiele, also reine Audiospiele, wo es überhaupt keine grafische Ausgabe gibt, wo die Welt einfach grafisch keine Ausdehnung hat, aber die dann wiederum in ihrem Kopf stattfindet. Aber 2D-Spiele gibt es, und da hatten wir gesehen, 2,5D-Spiele mit Parallax-Scrolling oder irgendwelchen dreidimensionalen Bildern, also die so perspektivisch gezeichnet sind, das Spiel selber aber eigentlich keine wirkliche dritte Dimension in der Bewegung hat. So, und dann gibt es auch, das gibt es auch bei Bewegung, also Super Mario Brothers wäre ein typisches 1,5D-Bewegungsspiel. Warum? Weil sie sich nach links und rechts bewegen können und sie können springen. Und das heißt, springen, sie können mal in die zweite Dimension, aber sie fallen auch wieder runter. Und sie können nicht jeden Punkt erreichen in dieser Spielwelt. Klare 2D-Welt, aber sie können nur eigentlich auf dem Boden bleiben, auf den Plattformen und irgendwo in der Mitte mal in die Luft springen, aber es zieht sie wieder nach unten. Und das sieht man auch an der Steuerung. Es ist eben, bei Super Mario haben sie zwei Tasten, einmal nach links und rechts und den Sprungknopf. Der Sprungknopf ist diese 0,5. Dimension. Aber sie brauchen keinen Knopf nach oben und nach unten bewegen. Nach unten kommen sie schon von ganz alleine. Und das gibt es auch in 3D-Umgebungen, wie hier in Tomb Raider. Das ist ein 2,5D-Bewegungsspiel. Sie können sich nach links und rechts, vorn und hinten bewegen mit WASD, also damals noch mit Cursor-Tasten. Und dann gibt es den Sprungknopf, dann können Sie mal in die Luft springen. Und dann können Sie raffiniert mit Salto vorwärts und Schwanensprung, so Hechtsprung machen. Aber Sie kommen niemals an die Decke, da kommen Sie nie hin. Es sei denn vielleicht mal ganz hinten in so einer Ecke, wenn Sie in die Luft springen. Aber hier, es geht jetzt nicht nach oben. Und das ist zu unterscheiden. Sie haben 3D, das ist eine 3D-Welt, Tiled Environment. Sie haben Continuous Movement 2,5D. Und das ist am Anfang etwas ungewöhnlich, dass man das irgendwie richtig einteilt. Und dass man die grafische Repräsentation der Spielwelt von der ludischen Repräsentation der Spieleraktion abtrennt. Das müssen Sie mal üben. Also es ist gar nicht so schwierig. Man sieht es an den Controllern. Wenn Sie nur eine Sprungtaste haben, das ganze Spiel ist durch das Setting darauf ausgelegt, es gibt eine Schwerkraft, die Sie nach unten zieht, und dann haben Sie es ziemlich sicher mit einer 2,5D-Bewegung zu tun. Es gibt auch Spiele mit echter 3D-Bewegung, wo Sie jeden Punkt im Spielraum erreichen können. Dessen war so ein frühes Flugsimulatoren sind da typischerweise der Fall. Oder auch bei Tomb Raider, wenn Sie schwimmen, dann sind Sie plötzlich unter Wasser. Ihre Tastatur verändert sich. Sie können nicht mehr nach vorne gehen, sondern jetzt müssen Sie sich plötzlich abstoßen, aber Sie können Winkel einstellen. Also von kartesischen Koordinaten gehen Sie zu Polarkoordinaten über, stellen einen Winkel links, rechts, oben, unten ein und los geht's. Und bei dessen ist es ganz ähnlich. Bei Flugsimulatoren macht man das ganz genauso, Sie können sich drehen in so einer Kugel und dann durch Schub nach vorne. Und wenn Sie ein bisschen Übung haben, kommen Sie zu jedem Punkt in diesem Spielraum. Und das macht es zu einer echten 3D-Bewegung, die narrativ in der Regel auch gesichert wird. Also entweder Sie sind halt in einem fliegenden Mobil, dann geht es, oder Sie sind unter Wasser, Sie können hier tauchen. Das ist nicht mehr das Gleiche wie draußen. Und sobald Sie das Wasser verlassen, sind Sie wieder in Ihrer 2,5D-Bewegung. Und damit ist dem Spieler dann auch klar, alles ja, verstehe ich, wer schon mal getaucht ist, weiß, man kommt überall hin unter Wasser, bis man erstickt. Und das wird dann hier durch diesen entsprechenden Sauerstoffanzeige nochmal visualisiert. Und das Ziel ist, Sie müssen halt da in diesen Tunnel und dann haben Sie wieder als kurzfristiges Ziel Wettrennen gegen die Zeit, um Ihre begrenzte Ressource Luft dort auszunutzen. So, das ist das zum Raum und das gilt auch in der Zeit. Wie können wir eigentlich einen Handlungsverlauf in der Zeit beschreiben? Und Raum und Zeit sind ja zwei wichtige Faktoren bei der Beschreibung von Medieninhalten. Das gilt bei Filmen nicht anders als bei Spielen. Was haben wir? Wir haben natürlich die Echtzeit. Alles, was Sie hier sehen, geschieht in Echtzeit. Klassisches Rennspiel, das Spiel dauert 2 Minuten und Sie haben 2 Minuten, um halt bis zu dem Ziel vorzudringen. Oder Echtzeit-Strategiespiele, heißen ja schon so Real-Time Strategy, hier eines der frühesten Dune 2. Was so der Urvater der modernen Real-Time-Strategy-Spiele ist, von 1992. Und da verläuft die Zeit, während Sie, auch wenn Sie nachdenken oder mal nichts machen, läuft die Zeit einfach weiter. Das unterscheidet es von rundenbasierten Spielen, wie jetzt Final Fantasy oder es gibt ja immer noch rundenbasierte Kämpfe, die aus den Brettspielen kommen. Erst bin ich dran, dann bist du dran. Und dem Spieler die Möglichkeit lassen, zu überlegen zwischen zwei Runden. Erst zieht der Spieler A, B, C oder es gibt hier nur einen Spieler, der für seine ganze Party spielt, dann spielt der Computer. Und es gibt Spiele, da haben sie dann nur eine Minute Zeit, um ihre Entscheidung zu treffen. Bei anderen können sie so viel Zeit lassen, wie sie wollen. Das richtet sich vor allem an Spieler, die sagen, ja, diese zeitkritischen Spiele sind mir zu anstrengend. Da mache ich immer Fehler und ich habe immer das Gefühl, ich spiele nicht so gut, wie ich spielen könnte, weil ich so schnell mich nicht entscheiden will. Also diese Sorte Spieler wird dadurch angesprochen. Historisch kommt es von den Rollenspielen. Also das ist ja ein Rollenspiel und die Pen und Paper waren ganz genauso. Erst würfelt der Spieler, dann würfelt der Spielleiter und dann wird irgendwie geguckt, wer wird wie getroffen. Das kann man in der Mechanik umsetzen, dass die Punkte erst abgezogen werden, wenn alle gespielt haben. So. Aber in der Regel ist es so bei diesen Final Fantasies, die Spieler schlagen zuerst zu oder wer die Initiative hat, kann man auch machen. Suchen sich einen Gegner aus, dann wird er draufgeschlagen und wenn er in der Spielerrunde schon weg ist, dann hat der keine Möglichkeit mehr selber zu handeln. Das sind die klassisch rundenbasierten Spiele. So und jetzt gab's, das hat man relativ rasch gemerkt, bei so Spielen wie Tomb Raider auch schon, das ist ja auch so ein Echtzeitspiel, und bei vielen anderen Spielen, die Möglichkeit gibt's ja immer so den Pauseknopf zu drücken, wo der Spieler dann eigentlich mal kurz ans Telefon will. Das haben aber manche Spieler genutzt, um aus ihrer Echtzeit ein rundenbasiertes Spiel zu machen. Okay, jetzt mal Pause, mal gucken hier, wie die Lage ist, was habe ich an Ressourcen. Oder ich gehe mal kurz in Inventory, das Spiel friert ein und ich kann so lange in meinem Rucksack wühlen, wie ich will und alle warten auf mich. Das ist komisch, weil es so ein Metagaming ist, dass man jetzt die Spielzeit verlässt, die eigentlich Echtzeit ist und sich Zeit erkauft, so wie beim Schachspielen. Wenn ich gegen den Computer Schach spiele und ich weiß, immer wenn ich denke, denkt der ja auch. Dann drücke ich kurz auf den Pauseknopf, ich kann weiterdenken, aber der Computer tut das mal nicht. Und dann kann ich auch einen Blitzschach gewinnen gegen den Computer. So, und das hat man dann irgendwie relativ rasch gemerkt, dass es ein Problem ist und in Spielen wie Baldur's Gate die Smart Pause eingeführt, in der es wirklich, sobald der Kampf losgeht, müssen sie auf den Pauseknopf drücken und ihr so ihre Spieler verteilen. Und das wird als, also ist der gleiche Pauseknopf, den sie auch nutzen, wenn sie ans Telefon wollen, aber es ist Teil der Spielmechanik geworden. Oder in Vagrant Story ist es auch so im Kampf, dass sie während sie kämpfen dann erstmal in diesen Pausenmodus gehen, dann sagen, ich ziele auf den linken Arm und jetzt mit der Waffe und dann wird der Kampf ausgeführt. Damit können Sie halt ein sehr detailliertes Schadensmodell aufbauen und Sie haben so diesen Kugel, den Radius, in dem Sie wirken können etc. Das geht alles im Battle Mode, geht das alles über diese Smart Pause. Also das ist eine Möglichkeit, wie Sie Ihre Spieleraktionen verhandeln und dann gibt's als letzte größere Block noch die phasenbasierte Aktionsverarbeitung wie in Frozen Synapse, wo erstmal alle Spieler ihre Aktionen planen. Das ist eigentlich ist es so ein Infiltrationsspiel von zwei Gruppen. So, und sie sagen, ich habe hier mein Squad-Team und Player Blue und Player Red. Dann planen beide auf ihrem Rechner, was sie vorhaben. Du gehst dahin, machst dann die Aktion, du wartest, du deckst die und den Bereich. So, und dann wird geplant und dann wird ausgeführt, dann kommt es zum Outcome. Und dann sieht man, ob der Plan aufging. Und damit kann man so etwas wie rundenbasiertes Echtzeit erreichen. Das nämlich rundenbasiert ist die Planungsphase, da können beide so viel Zeit lassen, wie sie gerne hätten, oder man stellt dann höchstens 3 Minuten, aber man kann sagen, okay, plan erstmal du, wie du willst, und dann wird das in Echtzeit umgesetzt. Und der Outcome, die Outcome-Phase kann man noch nicht mehr beeinflussen, da kann man nur sehen, ob es funktioniert hat. Und das ist so eine Möglichkeit, wie man Strategiespiele mit dem Kitzel des Echtzeits verbinden kann, indem man also die Phasen, es gibt bei Brettspielen ja auch, alle Spieler legen die Karte, die sie spielen wollen, vor sich ab und dann wird gleichzeitig aufgedeckt. Das ist ein ganz ähnliches Verfahren, was hier auf Computerspiele übertragen wird. So, also das sind die Möglichkeiten, wie Sie Spielabläufe beschreiben können, nämlich wie werden sie im Raum ausgeführt und in der Zeit. Und Sie müssen aber die Liste der möglichen Spielabläufe müssen Sie für jedes Spiel selbst identifizieren. Es ist aber hilfreich, in die Anleitung zu schauen oder in das Optionsmenü Steuerung. Was gibt's eigentlich für Möglichkeiten, die ich in dem Spiel auslösen kann? Manchmal gibt's aber auch undokumentierte Aktionen, die Sie in dieser Form im Menü gar nicht finden. Da hilft dann das Internet weiter, um zu identifizieren, welche Aktionen sind möglich. Und dann müssen Sie schauen, wie werden die im Raum und in der Zeit durchgeführt. So, zur Unterstützung Ihrer Zielerreichung wird Ihnen vom Spiel in der Regel Ressourcen gestellt. Dadurch werden Sie zu einem begehrten und knappen Gut, also sowas wie Leben. Sie haben nur 3 Leben, so in der Frühzeit. Warum eigentlich 3 Leben? Na, 3 Pinballkugeln beim Flipper und das hat sich dann so übernommen. Sie haben so und so viele Einheiten, die Sie vielleicht auch bauen müssen oder erstmal konstruieren oder gewinnen müssen oder aufsammeln etc. Sie haben Eigenschaften. Also Sie können fliegen, Sie können springen oder Feuerblumen oder Feuerkugeln spucken oder das Wasser gefrieren lassen. Es gibt Währungen, also irgendwelche Credits, die Sie oder Kronkorken, die Sie dann in dem Spiel gegen andere Ressourcen eintauschen können. Power-Ups, die Sie vielleicht auch noch nicht mehr sofort einsetzen müssen. Sie können die Banane erstmal mitnehmen und warten, bis hinter Ihnen jemand Sie ärgern will, und dann lassen Sie die Banane hinter sich fallen. Es gibt Gebiete, auch das ist eine Ressource. Beim klassischen Schachspiel ist ja auch so, je mehr Raum Sie beherrschen, desto mehr Einfluss haben Sie in dem Spiel. Oder Aktionen, dass Sie sich Aktionszeit oder neue Aktionen dazu kaufen, dazu verdienen, freischalten. Sie haben irgendein Badge und jetzt können Sie plötzlich den Doppelsprung. Oder Sie haben halt Dinge, die Sie vorher nicht machen können. Ganz klassisch, also typisch bei Spielen mit sehr vielen Aktionen, dass Sie erstmal die ersten Level damit verbringen, nach und nach die Kompetenz aufzubauen, dieses Spiel zu spielen. Und das ist dann das Problem, dann lassen Sie es 3 Wochen liegen, weil eine Klausurzeit ist und dann haben Sie wieder alles vergessen, aber sind schon in Level 5 und wissen überhaupt nicht mehr, was diese einzelnen Tasten machen. Das sind ja so klassische Probleme bei aktionsreichen Spielen. Oder Sie kaufen sich Zeit. Wenn Sie rechtzeitig an dem Checkpoint waren, dann kriegen Sie 30 Sekunden zusätzlich oder sowas. Das ist sehr viel und auch die Zusammenhänge sind sehr komplex, dass ich da auch eine eigene Vorlesung mache. Das ist die ist nächste Woche dran, Ökonomie nämlich. Der Umgang mit knappen Gütern. Das ist ja immer schon das Ziel des wirtschaftlichen Handelns gewesen, knappe Güter da richtig zu verteilen. Und das ist bei Spielen nicht anders als in der Volks- und Betriebswirtschaftslehre, sodass wir nächste Woche uns mit diesen Fragen beschäftigen, wie man eigentlich die Ökonomie oder die Ökonomien innerhalb eines Spiels sinnvoll beschreiben kann. So, und die Ressourcen, die Sie so aufsammeln, können Sie in vielen Spielen auch noch in einem Inventar anordnen. Und das ist ein ganz eigener Bereich, der aber im Prinzip in dem größeren Zusammenhang Graphical User Interfaces aufzufassen ist. Und auch da wird es eine eigene Vorlesung geben, wie Sie diese ganzen Dialogoptionen, die das Spiel mit Ihnen hat, oder eben Sie haben Maps und Karten und Ihre Ziele können Sie listen, Ihre Konversationstagebücher anschauen, Bilder, die Sie mit Fotos gemacht haben, etc. Also wie wird das eigentlich dargestellt und wie kann das vom Spieler verwaltet werden? Und das ist komplex genug, um eine eigene Vorlesung zu rechtfertigen. Und das ist so ein bisschen die Roadmap. Also wir haben jetzt Ökonomie, Physik, Künstliche Intelligenz, GUIs. Das sind so die Vorlesungen der nächsten Wochen, in denen wir uns mit den verschiedenen Aspekten der ludischen Analyse beschäftigen werden. Hier hatte ich Ihnen ja versprochen, die Folie mit speziellen Spielobjekten, also spezielle Ressourcen, nämlich die Power-Ups aus den Mario-Spielen und was es da so im Laufe der Zeit alles gegeben hat. Pilze, die einen größer und kleiner machen oder Blumen und Sterne und meistens geht es ja über Pilze, aber manchmal kriegt man auch andere Power-Ups, die einem irgendwelche Fähigkeiten geben. Es hängt dann auch noch ab, in welchem Spiel das so ist. Also gerade dieses Mushroom Land, Mushroom Kingdom ist ja bekannt für seine zahlreichen Power-Ups, die Sie dort immer wieder finden. Gut, jetzt haben wir immer noch kein Spiel im eingeschränkten Sinne, denn ein Spiel braucht Ziele, ich brauche die Ressourcen, ich brauche die Handlungen, aber ich brauche auch eine Herausforderung. Meistens ist es ja ähnlich wie das Ziel, aber im Grunde genommen ist die Herausforderung das, was den Spieler daran hindert, das Ziel zu erreichen. Also das Ziel ist es häufig, ich will diese Herausforderung übergehen und wie gesagt bei dem Golf, es geht halt nicht darum, dass der Ball in das Loch kommt, dann trage ich ihn ja dahin, sondern ich muss es ja mit diesem Schläger und unter den Bedingungen machen, die mir die Spielregeln vorgeben, sodass das Spielziel auch die Überwindung der Herausforderung beinhalten kann. Ansonsten, na gut, bei World of Warcraft wieder so ein Beispiel. Inzwischen können Sie sich ja direkt in Level 80 einkaufen oder 85. Weil für viele Spieler das Spielziel nicht darin besteht, die eigene Figur hochzuleveln, sondern ins Endspiel zu kommen und dann diese Raids oder irgendwelche Gruppenaktivitäten mitzumachen. Und wenn sie wenig Zeit, aber viel Geld haben, dann kaufen sie sich halt gleich eine fertige Figur und können das Spiel spielen, was sie eigentlich spielen wollen. So, und dann haben sie, also da würde man dann sagen, die Herausforderung war nicht das Spielziel, sondern die Herausforderung, die steht dem Spieler dieses Hochleveln wirklich im Weg und dann pay to win, dann kann ich mich halt da freikaufen. Aber bei vielen Spielen ist die Herausforderung auch Teil des Spielziels. So, und da gibt es verschiedene Hindernisse, die Sie daran hindern, das Ziel zu erreichen. Das kann sensorimotorisch, Spatial Reasoning, ich habe die auf der nächsten Folie nochmal, Pattern Recognition, also dass Sie bestimmte Muster erkennen müssen, oder Sequential Reasoning, dass Sie richtigen Schlussfolgerungen in der richtigen Reihenfolge anordnen. Also das sind hier eher die Lösungsstrategien, mit denen Sie diese Hindernisse erreichen. Aber 2 Beispiele an dieser Stelle. Gewalthaltige Konflikte, also dass Sie Probleme immer mit Gewalt lösen. Entweder Sie erschießen alles oder Sie sprengen alles in die Luft. wie hier Screenshots aus Witcher 2, sind nur eine von möglichen Herausforderungen in Computerspielen. Und der große Erfolg der Spiele in den letzten Jahren geht ja gerade um so Blockmatching-Titel. Also es sind ja ganz häufig Spiele, eben so diese Candy Crush dieser Welt, die sich an Leute richten, die sagen, aber ich will nicht schießen, ich will auch nicht sprengen, ich will einfach clever sein oder ich will ein tolles Spielerlebnis haben. Also es soll dann alles blinken und das Spiel soll mich mächtig loben. Das ist durchaus auch eine Herausforderung, das zu erreichen, durch ganz andere Methoden. Oder die hier Superhot wäre so ein First-Person-Shooter, aber Sie wissen ja, Time only moves when you move. Das ist ja so das Branding, dass das Spiel als Echtzeit, also so eine Mischung mit zwischen Echtzeit und Runden basiert, weil Sie, solange Sie nichts machen, kriecht das Spiel so vor sich hin, also es bewegt sich ein bisschen, aber halt kaum. So dass sie überhaupt keinen Shooter mehr haben. Man hat so den Eindruck, es geht hier nur darum, dass man alles abschießt, aber eigentlich ist es ein Puzzlespiel geworden, wenn sie den Echtzeitaspekt rausnehmen. Es ist so eine Mischung aus, also sie müssen mit der Zeit wirklich auch als die Zeit als Ressource und als Spielobjekt auch begreifen. Und dann müssen sie sich überlegen, in welcher Reihenfolge sie welche Aktionen durchführen und eine Choreografie lernen, um den Level zu bestehen. Aber sie können sich so viel Zeit lassen, wie sie wollen, fast. Und sich wirklich in Ruhe überlegen, welches ihre nächste Aktion ist. Sie wissen aber, für diese Aktion habe ich dann aber nur eine Sekunde. Aber die haben sie in der Planungsphase, haben sie halt vielleicht auch eine Minute dafür. Also was gibt es für Herausforderungen? Also sensorimotorisch sind so die typischen, sie müssen schnell die richtigen Tasten drücken. Das richtet sich an ihre Kompetenz der Hand-Auge-Koordination. Und da muss man ja sagen, scheitert schon bei vielen. Die sich auch nicht nach vorne trauen in der Klassiker der Spielegeschichte, weil sie wissen, sie werden scheitern. Sie werden sich blamieren, so in ihrem Verständnis von erfolgreichen Spielen, weil sie sensorimotorisch den Herausforderungen des Spiels nicht gewachsen sind. Das braucht Übung und die haben sie nicht in diesem Spiel. So, und es gibt Spiele, wo man auch sagt, das ist mir zu anstrengend, das mache ich eine Zeit lang, aber nicht beliebig, so gerade so Musik- und Rhythmusspiele. Ja, da müssen sie zeigen, dass sie den richtigen Knopf zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Intensität drücken. Da gibt es aber auch Spatial Reasoning. Sie müssen den Raum des Spieles so anordnen, dass sie den Ausgang finden. Oder dass sie halt auch bei allen Plattformspielen ist das so, dass sie verstanden haben, wie sie sich zum Ausgang bewegen können, indem sie sowohl sensorimotorisch das schaffen, richtig die Sprung- und Doppelsprungtasten zu finden, aber auch zu wissen, okay, erst muss ich dahin, dann da hoch, dann hier wieder runter, dann muss ich hier rüber schwingen. Und das ist Spatial Reasoning. Sie brauchen ein mentales Modell des Spielraums. Und für manche ist das eine hohe Belastung, für andere ist das ein großes Vergnügen, diesen Raum mental abzubilden, dann zu überlegen, wie kann ich den anordnen und das dann entsprechend der Lösung zuzuführen. Es kann auch Sequential Reasoning sein, so Sokoban ist ein ganz bekanntes Spiel, da müssen Sie diese Kisten so verschieben, dass Sie zum Ausgang kommen, so ein Lagerhaltungsspiel. Und auch da gilt es, wenige sehen, Spielraum sehen Sie ja, aber Sie müssen sich überlegen, erst führe ich die Aktion aus, dann schiebe ich den hier runter, dann ist aber dieser Ausgang blockiert, dann muss ich hinten rumlaufen und so. Das ist so ein typisches Puzzle, eine typische Puzzle-Logik, die Sie da aufbauen, die aber weniger, die Beherrschung des Raums ist egal, das ist so ein Tile-based und Sie drücken eine Taste, also da müssen Sie gar nicht geschickt sein, aber Sie müssen clever sein. Social Reasoning ist in den letzten Jahren, also na wohl, das gehört zum Multiplayer dazu, aber in den letzten Jahren gibt es da ein paar Spiele, wo sie wirklich die anderen als Ressource nutzen müssen und sich überlegen, wie wird der jetzt wohl handeln? Auch gerade und Dry ist wäre jetzt so ein kooperatives Spiel, wo sie mit Unbekannten im Netz kooperieren müssen, um irgendwie physikalische Puzzle zu lösen. Aber jeder hat so seine eigene Vorstellung, sein eigenes Spatial Reasoning oder Physical Reasoning und dadurch entstehen dann nette Konflikte und dann müssen sie ausgleichen und sagen, nein, das war gar nicht so schlecht, aber versuch mal hier. Und wenn sie sich da anschimpfen, dann gehen die einfach beleidigt weg und sagen, mit so einem Troll will ich nicht zusammenspielen. Da müssen sie wirklich Sozialkompetenzen aufbringen mit einer ganz minimalen Interaktion. Es gibt keinen Chat, sondern sie haben so 5 Gesten, die sie machen können. So ein bisschen wie bei Journey auch, aber nicht ganz so poetisch. Und da müssen sie wirklich mit den anderen sozial interagieren. Aber jedes Multiplayer-Spiel hat das auch. Also wo sie ein Team verarbeiten müssen oder sich überlegen, okay, die kommen von der Seite, weil sie glauben, dass wir da irgendwie rausgehen, also gehen wir hinten rum. Das sind alles Social Reasonings. Ressourcenmanagement, typisch für Echtzeitstrategie oder für Strategiespiele, auch so Tower Defense wie Plants vs. Zombies. Da geht es im Wesentlichen darum, dass sie mit den Ressourcen, die sie bekommen, die sie sich verdienen, aber auch die sie sich sparen, so ihre Welt gestalten, dass sie die Probleme dieses Ziel, dieses Spiels dann auch bewältigen können. Und die Herausforderung ist eben das richtige Management dieser Ressourcen. Pattern Recognition, hier in Unfinished Sworn, da müssen Sie Muster erkennen im Spiel. Das können, also sehr häufig sind es KI-Muster. Wie bewegt sich die KI? So, wie ist der Endboss? Also dann zweimal schlägt er links, dann springt er und dann holt er seine dicke Keule und dann redet er wieder nach rechts. Das müssen Sie erstmal erkennen und dann können Sie auch gegen Bowser gewinnen. Bei Unfinished Sworn müssen Sie die Welt einfärben. Sie haben eine weiße Welt, eine 3D-Welt, die ist komplett weiß. Und sie schießen mit Farbkugeln und die platschen irgendwo hin und färben die Welt langsam ein. Also zumindest im ersten Level ist das so. Und sie müssen die Welt erst, und dann müssen sie aus diesen Farbflecken, die sie da verteilen, erkennen, okay, ah, das ist dieses Objekt, okay, hier ist eine Treppe, hier ist eine Plattform, hier ist Wasser. Und dann sich daraus im Prinzip auch so ein Spatial Reasoning zusammenbauen. Aber sie müssen erstmal, bevor sie räumlich Argument oder räumliche Schlussfolgerungen ziehen können, müssen sie den Raum erstmal erkennen. Numerical Reasoning ist in Threes, also wo sie halt die richtigen Teils ineinander schieben, dass sie, die addieren sich auf und sie müssen so hoch wie möglich die Nummern zusammenbringen. Oder Kombinationen aus all dem, also Spatial und Social und Resource Management und Sequential ist halt so League of Legends, also diese moderneren Spiele, wo sehr viele dieser Herausforderungen in Echtzeit in der Gruppe zusammen gelöst werden müssen. Das ist eine enorme Herausforderung und ist ja einer der Gründe, dass man Spiele, sie meinen Serious Games, weil diese Spiele ja so viel trainieren und ihre Reason Capacities erhöhen. Sicherlich tun sie das, also wenn sie richtig gut in Sokoban sind, dann sind sie richtig gut in Sokoban. Es gibt noch keinen Nachweis, dass die Kompetenzen dieser Spiele verallgemeinert sich übertragen und wenn sie sehr gut sensorimotorisch sind, wofür hilft ihnen das, dass sie halt Pop-Music gut spielen können? Aber im Zweifel ist nicht klar, ob ihre Reaktionsfähigkeit auch im übrigen Leben steigt. Also ob das an den Spielen liegt oder ob Leute, die eine hohe Reaktionsfähigkeit haben, einfach Spaß an dieser Sorte Spiel bekommen. Also was da jetzt was fördert und fordert, ist nicht so ganz eindeutig. Das geht in beide Richtungen. Also es gibt Untersuchungen, wenn Sie sehr guter Echtzeitstrategiespieler sind. Sie können Ressourcen managen, also noch und nöcher und gewinnen gegen alle Gegner und KIs. Heißt das noch lange nicht, dass Sie Ihren Haushalt gut führen können. Interessanterweise. Also das, wer das in der Spielwelt gut ist, heißt nicht, dass die Kompetenzen sich übertragen. Auf der anderen Seite, wer gut im Flugsimulator oder im Fahrsimulator ist, kann hinterher besser fliegen und Auto fahren. Das ist nachgewiesen. Also wann so ein Ressourcentransfer oder eine Kompetenzübertragung stattfindet, ist nicht ganz geklärt. Es ist möglich, aber kein Automatismus. Und da gab es schon Tests, eben wenn Leute so Kawashimas Brain Jogging super lösen, werden sie einfach nicht klüger. Verdammt nochmal. Also sie lösen nicht andere Probleme besser, sondern nur die, die sie auch geübt haben. Und wenn sie sehr gute Sudokus lösen können, dann sind sie gut im Sudoku lösen, aber leider nicht im Nachdenken über allgemeine numerische Probleme. Das muss man bei diesen Herausforderungen schon sagen. Also Spiele sind, die trainieren was, aber vor allem, dass sie dieses Spiel gut können. Und nicht, dass sie die Welt bewältigen. Aber das ist vielleicht auch nicht die Hauptaufgabe von Spielen, sie auf die Welt vorzubereiten, sondern als Medium, ich meine, so ein Film, was trainiert der sie denn? Also, dass sie halt irgendwie den Film sehen können. Also, es ist nicht die Aufgabe von Medien, immer die Leute zu trainieren, sondern mediale Aussageangebote zu schaffen, die dann zur Kenntnis genommen und auch interpretiert werden. Also, das muss man jetzt Spielen nicht zur Last legen, ja, die Spieler machen die ganze Zeit was und es bringt ihnen im Leben gar nichts. Also das letzte Buch, was Sie gelesen haben, wird Ihnen das vielleicht auch nichts bringen. Aber es ist ja nicht so funktional die einzige Daseinsberechtigung von Medien ist, dass man da irgendwas von hat, was von einem Nutzen ist, sondern dass man Bedeutungsangebote bekommt, mit denen man selber weiterarbeiten kann. So, und dann zum Schluss noch die Ergebnisse. Am Ende dieser ganzen Handlungen und Sie haben die Hindernisse überwunden, die Ressourcen genutzt, die Aktionen richtig ausgeführt, kommt ein Ergebnis bei rum. Das ist halt ein Gewinn oder ein Verlust. Und das kann verschieden sein. Es kann ein narratives Ende sein. Also Sie sind fertig, wenn der Abspann läuft. Und egal, die Fotos, die da noch rumliegen und die Audio-Files, die Sie nicht gefunden haben, egal, ich habe es durchgeschafft. Dann können Sie Punkte sammeln. Oder Sie wollen den Highscore haben, was ja unser Spiel oben ist an der Arcade. Oder Sie wollen irgendwelche Badges und Achievements sammeln. Dann ist es fast egal, dass Sie, also wenn Sie dann am narrativen Ende sind, können Sie sich ärgern, weil Sie dann nicht mehr Badges einsammeln können. Haben Sie ja alles, müssen Sie nur noch von vorne anfangen, um die Badges zu vervollständigen. Und dann können Sie aber einfach sagen, ich habe gewonnen. So bei Pong ist das so. Bei Pong sind Sie dann fertig und dann drücken Sie auf Replay und dann ist alles gelöscht und dann fängt wieder von vorne an. Und dann gibt es natürlich auch einen Verlierer. Sie können ja auch verlieren, so ein Spiel. Und bei den meisten Spielen können Sie wieder von vorne anfangen. Es gibt so ein paar Kunstspiele, die dürfen Sie genau einmal spielen. dann müssen Sie Ihr Flash-Cookie-Speicher löschen, um wieder von vorne anzufangen. Aber es gibt solche wenigen Spiele, die Sie nur einmal spielen können, aber es gibt einfach Spiele, die gibt man dann auf, wo man sagt, das ist mir zu schwer, an der Stelle höre ich auf oder ich habe keine Zeit mehr oder irgendwie jetzt reicht es mir halt, ich habe keine Lust mehr. Dann haben Sie das Spiel technisch verloren, weil Sie aufgegeben haben. Aber letztlich ist es dann auch egal. Ein Ergebnis kann sein, Sie haben Ressourcen. Sie haben mal ganz viel Geld bekommen oder Diamanten, die Sie jetzt benutzen können. Vielleicht für den nächsten Durchlauf. Und das ist so eine Ökonomisierung der Spiele, wo wir nächste Woche dann über Ökonomie sprechen, dass es inzwischen viele Spiele gibt, wo jeder Durchlauf Sie ein bisschen weiterbringt. Dann haben Sie zwar so Endless Runner, Sie sind dann so weit gekommen, aber die Münzen, die Sie gesammelt haben, können Sie benutzen, um ein Power-Up zu kaufen, was beim nächsten Lauf Ihre Chancen verbessert. Das ist in den letzten Jahren verstärkt zu beobachten. Ist nicht wie bei den Arcade-Spielen, ja, dann, ich vergesse alles, höchstens es gibt einen Highscore-Eintrag, aber es fängt wieder von vorne an, sondern kein Spiel ist umsonst. Sie nehmen irgendwas mit in das nächste Mal. Und sei es, und das gab es schon früh in den Informationsvorsprung, Sie wissen jetzt bei iterierten Spielen, die Sie öfter spielen, Sie wissen jetzt, was kommt. Und das können Sie beim nächsten Durchlauf nutzen, um ein bisschen weiterzukommen. Das ist so ein Arcade-Prinzip, was schon sehr früh lief, dass Sie einfach, okay, ja, es war meine Schuld, hier bin ich gescheitert, war ich zu blöd, ich werfe nochmal eine Münze ein und komm, beim nächsten Mal komme ich weiter, weil ich an dieser Stelle die Falle kenne oder das Muster der Gegner-KI identifiziert habe und das kann ich jetzt nutzen. Also das darf man gar nicht, selbst wenn es nicht wirklich messbar ist vom Spiel heraus, man hat was gelernt und dieses Lernen kann man beim nächsten Spiel nutzen, um besser zu spielen. Da geht es tatsächlich um den Lerneffekt innerhalb der Spielwelt, um die eigene Performance zu erhöhen. Und die letzte Folie als ludische Analyse ist schon die Frage der Grenzen. Also wo endet das Spiel und wo beginnt das Nicht-Spiel? Wenn Spiel wirklich so, das gibt ja so die Definition des magischen Kreises, also da begibt man sich freiwillig rein, innerhalb von Zeit und Raum, sagt, innerhalb dieses Spieles gelten andere Regeln. Wir gehen anders miteinander um. Plötzlich ist Lügen erlaubt oder ich kann dem Gegner wehtun. Also begrenzt kann ich ihn auch anfassen und zur Seite schubsen. Oder in der Spielwelt kann ich ihn ja auch erschießen. Das sind alles so Regeln, die man nicht auf die Welt außerhalb des Spiels überträgt. Das ist auch allen klar. Das ist eine soziale Konvention. Jetzt ist Spiel. Und am Ende ist Spiel auch wieder vorbei. So, und da muss man gucken, gibt es diese Grenzen und kann man die festmachen? Und da gibt es tatsächlich auch Verschwimmungen, also dass es dann vielleicht nicht mehr so ganz klar ist, wo das Spiel endet. Also das eine ist der Spielraum. Wizard of War hat einen klaren, ne, ist der Bildschirm, ist die Spielgrenze und dann können Sie aber auch rausgehen, dann landen Sie woanders. Also die meisten Spiele, auch Tennis und Fußball, also das echte, da gibt es halt das Spielfeld und innerhalb dieses Feldes gelten die Spielregeln und außerhalb gelten wieder andere Regeln. Es gibt eine Spielzeit. Dann wissen Sie, das Spiel ist dann zu Ende. Hang On wäre so ein Beispiel. Also Sie haben eine Minute, um Ihren Rekord zu brechen oder das Spiel zu gewinnen. Oder vielleicht kriegen Sie eine extra Zeit, aber Sie wissen, wann das Spiel zu Ende ist und danach ist halt auch Schluss. Dann gibt es aber auch Spiele als Grenze, die Lebenszeit, wo man eben sagt, also ich kann nicht World of Warcraft jeden Tag 5 Stunden spielen, dann kann ich ja nichts anderes mehr machen. Das ist genau dieses Problem, was man Spielen vorwirft, dass es zu viel Lebenszeit beansprucht. Und es gibt zu viele Spiele, die man einfach rein zeitlich nicht spielen kann. Nochmal 80 Stunden in das nächste Final Fantasy oder das Dark Souls will ja nur 100 Stunden haben. Diese 100 Stunden fehlen Ihnen dann bei anderen Dingen. Also die haben Sie da nicht für andere Dinge. Ob die fehlen, wird man sehen. Aber es ist so, die Lebenszeit ist eine eigene Begrenzung für Spiele, die aber von den Entwicklern, naja, insofern in den letzten Jahren zur Kenntnis genommen wird, dass es zunehmend Casual Games gibt, wo die eigene Lebenszeit respektiert wird, weil man jederzeit aufhören kann und man kann auch jederzeit wieder einsteigen und das Spiel verlangt nicht so viel Commitment von den Spielern. Und dann gibt es aber andere Spiele, die, also so das O-Game, das läuft, weil sie haben so ein Science-Fiction-Aufbauspiel, sie müssen ihr Sternensystem verteidigen, aber das Spiel läuft weiter, wenn sie im Urlaub sind. So, und sie können auch angegriffen und vernichtet werden und dann müssen sie sich große Sorgen machen, das Spiel respektiert ihre Lebenszeit überhaupt gar nicht. Dass sie sagen, jetzt hier schalte ich mal aus, jetzt will ich, dass das Spiel aufhört. Das Spiel hört einfach nicht auf, es ist ein Online-Game. Und das sind so Spiele, die hohe Nervosität erzeugen, weil man intern auch nicht abschalten kann und sich halt fragt, wenn man sich in das Spiel investiert hat, also ich habe jetzt ein paar Stunden da reingesteckt und habe was Schönes aufgebaut, das will ich auch behalten. Es ist aber permanent bedroht, gerade wenn ich nicht da bin, um darauf aufzupassen. Und da merkt man, dass so ein Spiel, wenn es die Grenzen nicht respektiert, wirklich auch problematisch werden kann. Ich erzähle an der Stelle immer gerne von unserer Babysitterin, die dieses Spiel gespielt hat. Und als wir sie dann zum Babysitten bestellt haben, sagte sie, ja, aber ihr Computer ist nicht gut genug, da kann ich das nicht spielen. Und dann hat die irgendwann den Job gekündigt, weil sie sich immer um ihr System kümmern musste. Und wenn sie in Urlaub fuhr, hat sie sich eine Systemsitterin gemietet, die auf ihr System aufgepasst hat. Also es war, also die war so tief drin in diesem Spiel, dass sie sozusagen andere Verpflichtungen dann auch nicht mehr nachkamen. Dann entsteht so eine Computerspielsucht-ähnliches Verhalten. Also sie hat tatsächlich das Verhalten auch nicht mehr im Griff gehabt. Da kann man wirklich auch von Sucht sprechen. Weil sie alles, was sie macht im Leben, überlegt hat, okay, da bin ich eine Stunde unterwegs, dann kann ich das in Bau setzen und dann muss ich aber aufpassen, dann sage ich dem, der soll kurz reingucken. Also alles drehte sich nur noch um dieses Spiel. Und der Mechanismus war jetzt gar nicht so sehr, das Spiel war so toll. Das Hauptproblem war, das Spiel respektiert keine Lebenszeit. Und das ist ein Problem, machen ja nicht viele Spiele. Online-Spiel gibt es ein paar. Auch bei World of Warcraft, wenn sie da aussteigen, dann wird ihr Spieler aus der Welt genommen, da passiert nichts. Ihrer Welt. Also nächstes Mal machen sie genau da weiter. Die Welt mag sich weiter bewegt haben und jetzt ist Halloween, jetzt ist alles voller Kürbissen, aber das Spielerlebnis ist davon ungenommen. Wer da in diesem Spiel bleibt, der bleibt aus sozialem Druck. Auch da geht es um Lebenszeit. Wir haben uns doch Freitagabend verabredet, du musst da sein, aber das gibt das Spiel nicht vor, sondern die Peer Group. Aber da insofern ist das gerade bei Computerspielen, die so nach oben hin offen sind, wie viel Zeit man damit verbringen will, wo es eben kein narratives Ende gibt oder das sehr, sehr lange dauert, bis man das erreicht, ist die Betrachtung der Lebenszeit und dann auch des Lebensraumes ein wirklich wichtiger Aspekt, um das Spiel zu beschreiben. Und Lebensraum, das kennen Sie, wenn Sie eine Konsole haben und es gibt nur einen Fernseher im Haushalt. Dann wissen Sie, was ich damit meine, dass nämlich die anderen, die in diesem Haushalt leben, durchaus auch Zugriff auf diese Ressource Fernseher haben wollen. Und dann muss halt Lebenszeit koordiniert werden, aber auch der Raum. Wer darf wann in diesem Raum sein? Wer darf wann an dieses Dispositiv? Und die Magnavox Odyssey, die ja 72 kam, die hat halt gesagt, hey, jetzt plötzlich auch in deinem Wohnzimmer und nicht nur in der Arcade. Wobei die Arcade gab es ja dann auch nur sehr wenig. Aber Pong kam ja später. Also es kam ja netterweise gleichzeitig raus. Also jetzt gibt es für euer Wohnzimmer gibt es jetzt Computerspiele. Das wäre so eine tatsächliche Grenze, die aber nicht durch das Spiel vorgegeben wird, sondern durch diese ganze dispositive Anordnung. Und der historische Teil, da gucken wir uns ja genau diese Einflüsse auch auf Raum und Zeit an oder auf gesellschaftliche Diskurse, die sich um die Einbettung von Spielen innerhalb von so einer Kultur auch irgendwie beschäftigen. Also welche Rolle nehmen Spiele in der Gesellschaft ein? Und der Diskurs hat sich ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten doch sehr gewandelt. Die eigene Geschicklichkeit ist eine Grenze. Hatten wir ja eben schon festgestellt bei den Spielerhandlungen. Street Fighter, ne, dieses nette so, sie können treten, schlagen oder mit einer tollen Combo das machen, aber wenn sie wie Chopin spielen, also dann irgendwann ist es einfach auch zu komplex geworden. Und es gibt Spiele, wo man halt, also Dark Souls ist so das typische Beispiel, oder I Wanna Be The Guy Gaiden, also die einfach sagen, das Spiel ist dir zu schwer, du wirst vermutlich aufgeben. Dann bist du es aber auch nicht wert, du bist nicht würdig, dieses Spiel gespielt zu haben. Und da gibt es eine Menge Spiele, wo dann einfach Leute sagen, also nee, so viel Zeit will ich damit nicht verbringen, dieses Spiel zu lernen. Und denen ist das dann zu schnell, oder eben gucken sich die Arcade-Spiele oben an, versuchen mal in Space Invaders in Level 6 zu kommen. So, dann werden Sie feststellen, die Grenze ist Ihre eigene Geschicklichkeit. Es gibt auch legale Grenzen, die man natürlich als Jugendlicher überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen will, aber nichtsdestotrotz spielt es eine Rolle, auch in unserem Kontext, welche Spiele kann man wo ausstellen oder welche Spiele kann man wie sprechen. Und das ist halt die Frage, ab welchem Alter sind die zugänglich? Sie sind ja inzwischen alle über 18. Das ist nicht immer der Fall, ist im ersten Semester. Aber wenn wir hier vor Schülern sprechen oder so, da muss man sich wirklich fragen, welche Spiele darf man zeigen? Wie ist es mit beschlagnahmten und indizierten Titeln? Und all solche Fragen kann man sich stellen. Da gibt es einen großen Unterschied zwischen dem europäischen oder hier das deutsche System, verboten. Alles, was nicht erlaubt ist, ist verboten. Und dann gibt es das amerikanische, das sind eher Empfehlungen. Also wir empfehlen ab 12 plus und da wird auch begründet, warum. Wegen Gewalt, weil es fürchterliche Szenen geben kann, wo Kinder Albträume entwickeln, diskriminierende, schlechte Sprache oder Sex und dann ist sowieso ab 18. Also es sind aber, also die legalen Grenzen sind ein bisschen anders und häufig gilt dann die Regel, also wenn du jünger bist, dann sollte man das mit jemandem klären, der sagt, ja, mein Kind hält das aus. In Deutschland dürfen sie einem 12-Jährigen kein Spiel ab 16 verkaufen. Also wie das dann bekommt, ist seine Sache, aber rein legal dürfen sie es nicht. Und in den anderen Altersbeschränkungen ist das gesetzlich nicht so streng, ist eher so hier Parental Advisory, achtet mal darauf, mit was der da in Berührung kommt. So, dann gibt's, und als letzte Kategorie der Grenzen gibt's noch das Spiel mit diesen Grenzen. Metal Gear Solid ist dafür bekannt, dass hier bei dem Psycho Mantis, das ist so ein Zwischenboss, der sie dann als Spieler anspricht, nicht als Spielfigur. Und sie werden in dem Metal Gear Solid im ersten Teil ständig als Spieler angesprochen. Hey, du spielst gern Castlevania. Woher weiß er das? Na, weil er sich die Speicherstände auf meiner PS-Speicherkarte angeschaut hat. Und legendär ist ja dann die Aktion, die man ausführen muss, um ihn zu besiegen. Der ist unbesiegbar, weil er immer weiß, was sie tun als Spieler. Also sie gehen nach links, dann greift er links an. Sie gehen nach rechts, er greift rechts an oder verteidigt richtig. Bis sie auf die Idee kommen, sie müssen den Controller rausziehen aus Slot 1 in Slot 2, den liest er nicht mit und dann können sie ihn besiegen. So, und das ist so ein Spiel mit dieser Grenze, dass sie ja eigentlich als Spieler so sich, also Suspension of Disbelief, ich begebe mich in die Spielwelt und akzeptiere dann auch die Regeln dieser Welt, aber will dann auch so tun, als sei ich in der Welt. Und dieses Spiel sagt ihnen ständig, nee, du bist doch Spieler. Also dann spiel doch mal mit dem Dispositiv. Oder ich spiele mal und verlasse überhaupt die Welt des Spiels. Also warum sollte ein Gegner in einer Spielwelt sagen, hey, du spielst gern Castlevania? So ein Blödsinn. Also das richtet sich klar nicht an Snake. Und das nennt man in der, gerade in der Theaterwelt, ja auch das Durchbrechen der vierten Wand. Weil es ja diese drei Wände gibt und die vierte ist die zum Publikum. Und wenn da im Theater die Schauspieler plötzlich die Zuschauer ansprechen, ist das sehr befremdlich. Auch das ist inzwischen ein ganz, also dramaturgisches Modell, also eher bekannt. Bei Spielen ist es immer noch eine Überraschung. Und die Stanley Parable war ja genauso ein viertes Wandspiel, wo man ständig als Spieler angesprochen wird. Hey, du erwartest von mir, dass ich jetzt einen Highscore kriegst. Na gut, du hast ein Leaderboard und du bist ganz unten. This is you, da 9228. Also es beleidigt einen ja auch ständig, dieses Spiel. Aber es beleidigt nicht den Stanley im Spiel, sondern sie als Spieler. Und da gibt es so ein paar Spiele, die das aufbauen oder die auch genau damit arbeiten, gerade auch von diesem Team, die das Stanley Parable gemacht haben, wo dann immer damit irgendwie, das ist Teil des Spielerlebnisses, dass das Spiel über sich als Medium reflektiert. Das gibt's auch bei Filmen, so dieses, wo dann der Zuschauer, also wo dann gesagt wird, ja, also der, oder die Spielfigur, nee, die Filmfigur verlässt die Leinwand und kommt dann in die Welt der Zuschauer. Aber so richtig funktioniert's natürlich, oder man wird angesprochen als Zuschauer, aber man kann halt nicht interagieren. Und bei Spielen geht es besser, weil man tatsächlich auch reagieren kann auf die Ansprache des Spiels und sich dort entsprechend auch verhält. Gut, also das wären so ein paar Anmerkungen zu Grenzen, die das trennen, was Spiel und was nicht Spiel ist. Und streckenweise es eben auch dazu führt, dass man diese Grenze auch überschreitet. Vielleicht auch noch so, dass in der Performance wird das noch kommen, wenn Sie lange Tetris spielen, das nennt man den Tetris-Effekt, dann sehen Sie überall Blöcke, die ineinander passen. Wenn Sie lange Rennspiele spielen oder wenn Sie lange auf der Autobahn fahren, dann wirkt alles in der Welt zu langsam für Sie. Wenn Sie sich lange mit einem Spiel beschäftigen, müssen Sie erstmal wieder runterkommen. Das ist so diese kognitive Nachwirkung. Das ist ein bekanntes Phänomen, aber auch da sieht man, dass die Grenze des Spiels verlassen wird. Aber auch wenn Sie aus dem Kino gehen und dann erstmal von dem Film ergriffen sind, das wirkt ja auch noch eine Zeit lang nach. Oder bei Horrorfilmen können Sie dann eine Woche lang nicht schlafen oder schlafen nur mit Licht. Das ist alles so, wo das Medium dann seine klaren Grenzen verletzt und so in Ihre Lebenszeit und Ihren Lebensraum oder in Ihr affektives Befinden eingreift. Und das können Spiele wie andere Medien auch und haben noch ein paar andere Mechanismen, mit denen sie es machen können. Gut, damit endet dieser Teil der Vorlesung. Wir machen jetzt 10 Minuten Pause. Um 11:05 geht's weiter mit der Historie.